6. Heute ist es Sondersendung. Wir sind Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Def Radios am Mikrofon. Wieder Def Radio hier zu Def Radio.
Ja, herzlich willkommen zu Def Radio. Ich bin Matu und das Thema unserer heutigen Sendung wird sein Suchen und Finden. Und zwar geht es da um ja einen Teil der Bibliothekswissenschaften und vielleicht, wie man das auf anderes anwenden kann. Ich bin gespannt, was uns oder was mir unsere Gäste heute erzählen. Noch bin ich allerdings allein im Studio, aber gleich wird sich Hannes per Telefon noch zu mir gesellen. Und Milo erwarte ich noch, der müsste jetzt jeden Moment mit dem Zug in Ulm ankommen. Das heißt, jetzt werde ich erstmal ein bisschen Musik spielen. Und zwar habe ich mich entschieden, bei Def Radio jetzt mal statt wild durcheinander verschiedene Musik zu spielen, mal ein bisschen einzelne Interpreten, Bands oder Alben vorzustellen. Und ich fange jetzt mal mit was Altbekanntem an. Haben wir zwar schon öfter gespielt, aber mir gefällt die Musik. Ich hoffe, euch gefällt sie auch. Und ich finde, gute Musik kann man ruhig auch nochmal spielen. Und zwar wird die Musik heute von Pornophonique sein. Das ist die Zwei-Mann-Band, die unter anderem einen C64 und einen Gameboy als Instrumente benutzt, und der erste Song von ihnen heißt Sad Robot und es geht um einen Kriegsroboter, der einsam und alleine ist und eines Tages auszieht, um die Menschheit zu vernichten oder so ähnlich. Auf jeden Fall viel Spaß mit Sad Robot, vielleicht gibt es danach nochmal ein Lied, und im Anschluss sind wir dann hoffentlich zu dritt hier im Studio und können gleich in unser Thema einsteigen. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück zu Def Radio, und mittlerweile ist Hannes mit am Telefon. Hannes, hörst du mich denn?
Ja, ich höre dich. Hallo allerseits.
Wunderbar, ich höre dich auch. Ein bisschen leiser als mich. Ich ziehe mich hier mal ein bisschen runter, damit es ein bisschen angepasst ist. Aber das kennen wir ja, dass es mit dem Telefon ein bisschen leiser ist. Da müssen wir mit umgehen.
Genau.
Wir sind heute ganz altmodisch.
Lauter sprechen.
Ich glaube, das funktioniert über Telefon nicht, oder?
Ich weiß es nicht.
Ist es moduliert?
Kann gut sein, dass dann Kompressor oder so dran ist und dann...
Ja.
Ja.
Nee, aber ich verstehe dich zumindest. Ich hoffe, alle anderen verstehen dich auch. Ich ziehe mich nochmal ein bisschen runter, dann müssen die Leute ihr Radio lauter machen.
Genau.
Dann geht das schon. Und ja, Milo hat es noch nicht ins Studio geschafft. Vermutlich hat sein Zug Verspätung. Ich erreiche ihn jetzt unterwegs nicht. Aber das macht nichts.
Wir machen einfach zwischendurch Pause und dann kann er rein.
Genau. Kann auch so rein hier.
Ja, oder das.
Du warst schon lange nicht mehr im Radio.
Ja, schon. Ganz Weilchen.
Jetzt geht die Türklingel gerade. Ich hoffe, er merkt, dass die Tür unten offen ist.
Hoffentlich.
Wir warten einfach ein, zwei Minuten.
Ja.
Und falls er da nicht auftaucht, dann machen wir nochmal kurz Pause.
Genau.
Und ich mach ihm auf. Ja, heute, ich habe die Sendung genannt, oder wir haben die Sendung genannt, Suchen und Finden. Und zwar hast du diese Woche angeboten, ja, über Suchen und Finden zu reden, genauer gesagt über was?
Ordnungssysteme und dazu passend Dokumentationssprachen, dass wir es ein bisschen technischer machen können auch. Für das technisch verliebte Publikum.
Ja, wir lieben ja Technik hier.
Genau.
Wie kommst du dazu, dass du damit zu tun hast?
Ja, ich studiere jetzt Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Berlin.
Aha.
Und ja, da macht man das eben dann im zweiten Semester ganz groß. Und ja.
Also du hast gerade das zweite Semester beendet, oder wie ist
das? Ja, genau.
Okay.
Und das ist halt jetzt die... eine der wichtigen Grundpfeiler eigentlich in Bibliotheken und in anderen Informationseinrichtungen, weil da hatten wir riesige Mengen an Daten und Informationen, und die möchten wir irgendwie sortieren und wiederfindbar machen, weil alles, was mit Ordnungssystemen überhaupt zu tun hat, geht ja nicht darum, dass ich es irgendwo schön im Regal stelle, sondern dass ich weiß, wo es auch steht. Mhm. Also sonst kann ich es einfach in eine Kiste schmeißen und dann suche ich die irgendwann mal wieder durch, wenn ich dann was suche. Also das, ich will ja, dass ich möglichst direkt drauf zugreifen kann, also mit möglichst wenig Suchaufwand. Das ist immer das Ziel von einem Ordnungssystem.
Okay, das geht jetzt aber nicht nur um Bücher?
Also um alles. Also wenn du deine Socken sortierst, dann, also ich habe das lange Zeit gemacht, dass ich die einfach so in die Schublade reingeschmissen habe, aber inzwischen, wenn ich selber wasche und alles, dann mache ich sie halt gleich zusammen, hänge ich sie schon richtig nebeneinander auf, die zusammengehören, und dann kann ich sie schnell zusammen machen. Und das ist ja schon ein bisschen was so in die Richtung, ich habe ein kleines System und dadurch erleichtere ich es mir, dass ich mir dann morgens, wenn ich verschlafen bin, nicht die richtigen Socken raussuchen muss.
Kam das mit deinem Bibliothekswissenschaftsstudium? Oder?
Nicht wirklich.
Nicht wirklich.
Also das war schon vorher. Also als ich kleiner war, habe ich das noch anders gemacht.
Ja, ich kenne das. Ich habe das auch mal umgestellt auf ein ähnliches System.
Ich kenne auch Leute, die ihren Kleiderschrank ganz krass sortieren und dann irgendwie nach Farben, Jahreszeiten und Größen alles bunt gemischt sortiert haben, dass sie eigentlich dann alles, was zusammenpasst, möglichst genau immer nebeneinander haben.
Da würde mir, glaube ich, die Disziplin für fehlen.
Ja, mir auch. Also ich hab meistens irgendwie lange Sachen in der einen Ecke und kurze in der anderen. Und Farben sieht man ja. Na gut, ja. Ich habe auch nicht so viel. Also.
Okay, jetzt gehe ich aber doch nochmal an die Tür.
Ja.
Und ich spiele nochmal ein Lied so lange.
Genau. Das ist jetzt eine kleine Einstimmung schon da gewesen.
Genau,
eine
kleine Einstimmung. Dann sind wir gleich eigentlich nach dem Lied wieder da. Das da sein müsste, Take Me to the Bonus Level Because I Need an Extra Life, weil ich entschieden habe, heute mal wieder Pornophonie ganz durchzuspielen.
Ja, gut.
Etwas älteres Album, sie haben leider bisher noch kein neues Album rausgebracht.
Ja, finde ich auch schade.
Sie spielen aber noch Musik, also sie hatten letztes Jahr irgendwie Konzerte. Vielleicht müssen wir sie mal ein bisschen nerven lassen. Noch ein bisschen. Das ist nämlich echt, echt coole Musik. Sie haben leider bisher nur ein Album, das wir seit Jahren hier schon spielen.
Und den Procacci-Remix.
Procacci-Remix, wenn wir nachher nochmal reinhauen, aber jetzt machen wir erstmal hier Take Me to the Bonus Level Because I Need an Extra Life und ich gehe zur Tür und bin gleich wieder da. Bis gleich. So, und da sind wir wieder zurück auf Radio 3FM mit Def Radio. Hannes ist immer noch da, glaube ich.
Mhm.
Sehr schön, ich höre ihn auch. Milo ist jetzt mittlerweile da.
Hallo.
Hallo Milo.
Hi, du hörst auch den Hannes?
Ja, ich höre ihn auch.
Und
hallo.
Sehr schön. Ja, wir müssen hier ein bisschen mit dem Ton schauen. Das Telefon ist immer ein bisschen leiser als die Mikros hier im Studio. Das heißt, wir machen uns mal ein bisschen leiser, dafür das Telefon ganz laut. Und
hoffentlich.
Ja, und hoffen, dass die Zuhörer uns auch alle verstehen. Ansonsten könnt ihr uns zum Beispiel im Chat Bescheid sagen, falls es nicht funktioniert. Wir haben nämlich immer noch unseren altbekannten IRC-Channel auf dem IRC-Server des Bürgernetzes Ulms. Des Bürgernetzes Ulm, wie sagt man? Naja, des Bürgernetzes. Und zwar ist das der Server irc.in-ulm.de. Und da sind wir im Channel Raute Def Radio. Also falls was nicht passt, dann meldet euch doch einfach. Oder falls ihr sonst irgendwas uns mitteilen wollt.
Genau, ich habe da vorher auch schon was reingeschrieben zum Anstimmen. Ein bisschen abwegig und eigentlich ist Kunst, aber ein toller Künstler, der Sachen sortiert und ordnet. Ursus Verli. Das ist ein Schweizer. Und wenn man mal eine Bildersuche macht, dann findet man so ein paar Sachen. Also zum Beispiel seinen Obstsalat sortiert oder sowas.
Ja, das...
Also ich kenne das auch und das ist total klasse, das muss man sich mal angucken.
Ja, also ich hab ein kleines Büchle von dem, die gibt's in als großen Bildband und dann als so 10x7 cm oder sowas. Und das ist ganz nett, so zwischendurch mal. Oder auch Van Gogh aufgeräumt und so.
Ja. Auch Picasso aufgeräumt.
Genau.
Aber witzig, da gibt's ein ganz großes im Freibad. Wo Handtücher und und Sonnenschirme nach Farben geordnet sind und danach die Leute nach Badeklamotten und die Schwimmflügel.
Ja, genau.
Witzig.
auch halt so das typische Parkplatz aufgeräumt und nach Farben halt auch sortiert, auch nach Farb, Werten. Also Gelb ist ein bisschen heller, dann kommt es nach links und so.
Also das ist halt Aufräumen bis zum Extrem. Wie weit können wir ordnen?
Und vor allem, was ich halt interessant finde, ist, dass er nach Dingen ordnet, die nicht unbedingt das sind, nach denen man eigentlich jetzt ordnen würde. Also er ist ja eher Künstler und deswegen ordnet er nach Farbe oder nach irgendwie anderen Gesichtspunkten. Und vielleicht nicht unbedingt so, wie man jetzt, wenn man sagen möchte, ich möchte jetzt das Auto wiederfinden, wie ich es dann ordnen würde.
Ja, es geht um Ordnung hier. Nochmal kurz, Hannes, du studierst Bibliotheks- und Literaturwissenschaften?
Informationswissenschaften.
Oh, Informationswissenschaften.
Ohne EN. Das ist einfach.
Oh, Wissenschaft, okay.
Ja.
Und Milo, du hast auch was damit zu tun?
Ja, ich habe Bibliotheksreferendariat gemacht.
Mhm. Das ist so der ältere Weg.
Der ältere Weg.
Ja, historisch gesehen gibt es Bibliothekar als Ausbildung jetzt nicht so lange oder ist nicht unbedingt so populär gewesen, sondern du hast irgendwas studiert bis zu einem mindestens Diplom, manche auch dann Doktortitel und dann machst du noch ein Referendariat und kommst dann so rein. Also du studierst was anderes und kommst dann in die Bibliothek.
Okay.
Und ich studiere direkt Bibliotheks- und Informationswissenschaft.
Mhm. Und da sind diese Ordnungssysteme, oder wie? Du hast gemeint, du hast da neulich jetzt hier eine Prüfung drüber gehabt?
Ja, genau. Also es ist halt eine grundlegende Idee, dass man ja irgendwie das nicht einfach so reinschmeißt und jeder hat eine andere Idee, wie man es ordnen könnte, sondern man legt sich auf eins fest und das hat dann gewisse Vorteile für die, hoffentlich die richtigen Vorteile für die Nutzungsgruppe. Also wenn jetzt die Wissenschaftler suchen, dann sollten die ja auch ihre Sachen finden und dann sucht halt jeder Fachbereich ein bisschen anders, dann muss man das anpassen oder auch nicht. Und ja.
Aber es gibt da durchaus Unterschiede, je nachdem, was man erreichen möchte oder wer das macht.
Ja, es geht immer darum, wiederzufinden. Mhm. Und nach Möglichkeit sollte es so geordnet sein, dass der, der es sucht, das wiederfindet und nicht, dass es besonders gut ist für den, der es ordnet.
Mhm.
Also, wenn du jetzt für dich daheim deine Sachen ordnest und irgendwie deine Belege ordnest oder sowas, dann kannst du ja machen, was du willst. Aber wenn du jetzt für 5000 Wissenschaftler irgendwie deine Bibliothek einrichten willst und sortieren willst, dann soll es halt irgendwie für die alle zusammen funktionieren.
Kurze Frage vorweg noch. Wie ist das mit aktuellen so Systemen aus eurer Sicht? Ist das alles sinnvoll oder wird da viel Ineffizientes getrieben zurzeit? Im Internet oder in Bibliotheken oder weiß nicht,
ja, es wissenschaftlich gibt gerade in die Richtung viele Leute, die schon in die Richtung gehen, sagen, wenn wir Volltextindexierung machen können, also wir haben eine PDF und wir können den ganzen Text mit dem Computer einlesen und linguistisch drüber gehen, dann brauchen wir fast nichts mehr sortieren, weil wir haben ja eigentlich schon alle Informationen. Also, oder was Google jetzt macht, die gehen ja auch über eine Website und durchsuchen die.
Mhm.
Und dann bräuchte man ja nicht mehr unbedingt die ausgebildeten Leute, die in ihrem Büro hocken und dann Schlagworte vergeben. Und das ist stimmt teilweise, aber teilweise auch nicht. Also auf jeden Fall macht es für viele Leute einfacher, wenn man jetzt große Datenmengen einfach automatisch indexieren kann. Das auf jeden Fall.
Hm. Ja, man muss da vielleicht nochmal überlegen, weshalb wird man überhaupt geordnet? Man ordnet eigentlich nur aus dem Grund, dass man es einfacher wiederfindet.
Ja.
Und wenn man jetzt mit so modernen Verfahren wie der Volltextsuche das Wiederfinden ermöglicht, dann ist vielleicht das Ordnen davor gar nicht notwendig.
Genau.
Also traditionell war das Ordnen immer notwendig, da es eben keine so effiziente Verfahren wie Volltextsuche gab. Und wenn man davor ordnen muss, dann ist halt die Frage, in welcher Weise ordnet man. Und das hängt davon ab, wie vermutlich später mal gesucht worden wird. Wenn man nicht davor ordnet, sondern hinterher bei der Suche mit so einer Volltextsuche oder so zugreifen kann, dann kann man sich natürlich den Kompromiss am Anfang sparen und die Entscheidung, wie man den ordnen will. Also da muss man vielleicht unterscheiden zwischen mir ordnet vorm Ableger und mir ordnet, es wird quasi bei der Suche die ganze Ordnungsinformation automatisch dynamisch erzeugt.
Genau, dann muss halt auch der Algorithmus entweder gut ordnen können und eine gute Idee haben, wie man ordnet, oder der Benutzer muss die Frage richtig stellen. Ja. Also eine Suchanfrage. Ich kann ja bei Google alles Mögliche reinschreiben, aber wenn ich Klammern benutze und Boolean-Operatoren, wird es vielleicht ein klein wenig besser. Also dann muss ich da halt schon ordnen. Also entweder am Anfang ordnen oder bei der Suche ordnen.
Ja. Aber ist bei der Suche ordnen nicht viel aufwendiger?
Das muss halt jeder machen.
Genau.
Und es muss jeder können. Dafür kannst du halt leichter riesige Datenmengen so bearbeiten.
Ja, okay. Und man hat die Flexibilität, eben nach beliebiger Art dann das sortiert und geordnet zum Krieger zum Zeitpunkt der Suche. Wenn man davor ordnet, muss man sich halt einmal festlegen.
Ja, genau. Wenn der Biologe ganz anders sucht als der Literaturwissenschaftler, dann der hat ganz andere Grundvorstellungen, was manche Begriffe bedeuten sollen, und dann funktioniert es vielleicht nicht mehr so ganz.
Okay. Also wenn man vielleicht mal das Beispiel von dem Parkplatz nimmt, wir können die Autos nach Farbe sortieren, wir können die Autos nach Länge sortieren, wir können die Autos nach Typ vom Auto sortieren oder nach Reifenbreite. Es kommt halt immer drauf an, was man irgendwie dann, in welcher Weise man nachher suchen will und darauf zugreifen will.
Und wer suchen will. Wenn zum Beispiel die Maschine suchen soll in einem vollautomatischen Parkhaus, dann ist natürlich fast egal, wie geordnet wird, weil die Maschine ja weiß, auf welchem Stellplatz es dann steht. Also solange der Katalog bestehen bleibt.
Ja.
Braucht man aber auch wieder einen Katalog in dem
Fall? Man braucht fast immer einen Katalog, außer dass die Struktur dahinter ist so offensichtlich und die Menge ist überschaubar. Du musst ja irgendwie wissen, wo du anfängst und wo es grob sein könnte. Also.
Okay, also wenn wir jetzt wieder auf das Sockenbeispiel zurückkommen, da habe ich dann schon selber aus eigener Erfahrung festgestellt, ich mache mir lieber beim Waschen einmal die Mühe, die Paare zusammenzusuchen, als in einer großen Schublade, wenn ich die Sachen brauche, sie zusammenzusuchen, weil dieser einmal mehr Aufwand steigert die Effizienz von dem ganzen System deutlich. Und wenn mir es jetzt noch irgendwie wichtig wäre, dass ich irgendwie nach Größe oder Farbe oder sonst was die sortiert hätte oder die suchen möchte.
Die Sneaker socken woanders.
Dann müsste ich sie entsprechend ablegen.
Genau, und dann machst du eine zweite Schublade auf, zum Beispiel.
Ja, aber, ach so, dann sind die Schubladen sind dann.
Ja, wäre eine Möglichkeit, wie im Bibliothek, Regale oder
System,
so.
Genau, aber in dem Fall bräuchte ich dann keinen Katalog, weil ich habe nicht so viele Aspekte, nach denen ich ordne, und auch nicht so viele, ja gut, wer weiß, wie viele Socken man hat. Aber selbst, also irgendwie, das würde jetzt durchaus skalieren noch weiter, selbst ja, wenn ich 2 Millionen Socken hätte, dann mache ich mir 2 Zimmer dafür oder 2 Wohnungen dafür. Brauche ich immer noch keinen Katalog dafür. Selbst wenn sie dann noch nach Größe geordnet sind.
Aber du hast ja dann das, was ein Katalog erfüllt, hast du dann teilweise wenigstens auch durch eine Regale, von denen du weißt, in dem Regal steckt dies und jenes drin. Und wenn du jetzt die blauen Sneakersocken von Puma suchst, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, dann weißt du, alle Sneakersocken sind in dem Regal. Und wenn du die schwarzen Sneakersocken von Puma suchst, dann sind die auch in dem gleichen Regal.
Also dann habe ich dann den Katalog in meinem Kopf, weil ich weiß, ich habe die einen Socken da, die anderen.
Beziehungsweise in den Regalen drin. Also der muss nicht jetzt immer ein Zettel sein, wo draufsteht, gehe zu diesem Regal oder schau unter dieser Nummer nach. Das, was der Katalog erfüllt, kann auch das Regal selber erfüllen.
Dann kann man sich auch noch überlegen, wie fein man dann letztendlich wirklich sortiert und wo man aufhört. Also bei dir könnte dein Ergebnis sein, alle dunklen Sneakersocken sind in dem Fach. Und wenn da 20 Paare drin sind, dann müssen die 20 vielleicht nicht mehr in der Reihenfolge liegen, sondern du weißt schon einfach, eins von den 20 ist es dann. Oder in deinem Bücherregal ist eben auf dem Meter sind dann eben halt die 50 Bücher, und die sind aber in dem Meter dann vielleicht chaotisch reingestellt. Aber du weißt, in dem Meter ist auf jeden Fall das richtige Buch dabei.
Ja, oder nach Buchrückenfarbe gibt es auch manche, die das sortieren. Also dann innerhalb von einem Fach, dann wird es schön farbig aufgestellt, weil man das gerne so mag.
Das sieht natürlich gut aus, aber es erfordert schon ein bisschen, man muss ja schon ein bisschen geistige Leistung mit reinbringen, weil man eine gute Erinnerung braucht. wie denn jetzt das Buch aussah.
Ein Ordnungssystem sollte nach Möglichkeit keine oder fast keine geistige Leistung vom Sucher benötigen. Aber da das natürlich jeder anders denkt, braucht es immer ein bisschen. Und du möchtest halt schauen, dass die breite Masse so wenig wie möglich geistige Leistung für das Suchen an sich, also die Tätigkeit an sich, verbraucht. Die sollen ja wissen, was sie suchen. Das ist ja das Wichtige.
Das Beispiel mit dem bunten Buchrücken, das ist ja auch eher was für private Büchersammlungen, nicht so für öffentliche Bibliotheken. Genau. Und insofern ein Kompromiss zwischen Ästhetik und Aufwand, wo man ein bisschen mehr Aufwand vielleicht in Kauf nimmt, damit es eben schön aussieht.
Genau. Oder wenn du, nehmen wir mal die Stecknadel im Heuhaufen, wenn die jetzt auch noch gelb angemalt ist und du es dann nicht farblich unterscheiden kannst, dann... Wenn du die einmal suchen willst, dann gehst du halt einmal durch und findest die Stecknadel. Aber wenn du die jetzt jeden Tag suchen willst, dann solltest du dir vielleicht überlegen, ob du sie woanders hinlegst. Ja, also wir haben schon mal so grob, jeder tut's irgendwie und wir machen das, damit wir überhaupt es wiederfinden und möglichst schnell und möglichst vieles finden, von dem wir vielleicht gar nicht wussten, dass es da ist. Also gerade in Bibliotheken. Irgendjemand hat es reingepackt und wir sollen es jetzt finden können.
Hm. Da fällt mir zu der Nadel im Heuhaufen, passt jetzt nicht so ganz direkt in unseren Gesprächsverlauf, aber zurzeit haben wir die ganze Geheimdienstdebatte und so weiter und jetzt kommen natürlich wieder neue Debatten auf. Wir brauchen mehr Vorratsdatenspeicherung und so weiter. Und da ist ja auch, gibt es ja auch immer Leute, die sagen, ja, wir finden die Nadel durch mehr Heu. Und wir mehr Heu auf dem
Heuhaufen werfen. Ja, wahrscheinlich eher, wir finden die richtige Nadel dadurch, dass wir noch mehr zufällige Nadeln auf dem Heu drin haben. Also, aber.
Ja.
Ja, es ist halt, bei solchen Sachen wird oft dann ja nicht mehr die wirklichen Daten gespeichert, sondern es wird geschaut, dass die Information, die nachher vielleicht mal gebraucht werden könnte, dass die nur gespeichert wird. Und dann wird dadurch automatisch die Menge verkleinert. Also wir nehmen alle Haufen mit Stecknadeln drin der Welt, schmeißen die zusammen und dann sortieren wir, beziehungsweise wir sortieren alle Stecknadeln aus und schmeißen alle Stecknadeln zusammen und speichern das ab. Und dann suchen wir die richtige Stecknadel.
Ja, aber ich vermute, dass es bei denen nicht ganz so funktioniert.
Ja, die werden sich schon nicht drauf, also sie werden schon nicht dahin gehen und sagen, wir speichern jetzt für 1 Megabyte Daten 5 Terabyte ab.
Das hoffentlich nicht. Ja. Das hoffentlich nicht. Naja, ist mir nur dazu aufgefallen, eingefallen.
Ja, und ich würde mal sagen, wenn wir jetzt noch dabei sind, wieso wir das machen, gibt es was Gutes, das so ein bisschen das einordnet, das sind die sogenannten Paris Principles. Also die Pariser Prinzipien von, ich weiß gerade gar nicht, 69 oder irgendwie sowas. Ich muss gerade kurz schauen, wo ich die jetzt aufgeschrieben habe. Habe ich natürlich hier nicht. Die eigentlich sagen, was so ein Ordnungssystem mindestens tun können muss. Und zwar, wir sollten natürlich was finden können. Sonst haben wir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Und dann geht es darum, wie genau wir was finden, also wie granular das ist. Und zwar, ähnliche Dinge sollten zusammengehören und unterschiedliche Dinge müssen klar unterscheidbar sein. Das ist jetzt wieder bei den Socken. Wenn es mir egal ist, ob ich Sneakersocken und lange Socken und Sportsocken und Arbeitssocken zusammen habe, weil das passt so, dann sortiere ich nur nach Socken. Also das sind Socken oder das sind keine Socken. Aber wenn es wichtig ist, welche Art von Socken ich habe, dann mache ich vielleicht dafür auch extra Fächer, damit ich sie klar unterscheiden kann.
Woher weiß man denn vorher so genau, was dann welche Unterscheidungen wichtig sind?
Das ist ein riesiges Problem, ja. Also wir haben auch so als Seminaraufgabe gerade sowas gemacht, eine eigene Dokumentationssprache entwickeln. Und die meiste Zeit haben wir damit verbracht, zuerst mal zu überlegen, was könnte man denn suchen wollen. Und dann, wie ordnen wir das an, dass es sinnvoll strukturiert ist, damit wir uns in diesem Wirrwarr von Begriffen zurechtfinden können. Also wir müssen halt immer überlegen, was brauche ich, wenn ich jetzt ein Geschäft inventarisieren will, wie genau muss ich da gehen? Da muss ich vermutlich auf jede einzelne Art von Produkt gehen können. Aber wenn ich jetzt daheim bin, dann muss ich vielleicht nur sagen, ich habe 20 Paar Socken. Und nicht, ich habe zwei von der Socken, die Marke aus dem Jahr und zwei von der aus dem. Und ja, das muss ich mir halt immer überlegen. Und dann hoffen, dass es richtig war.
Gerade bei Büchern stelle ich mir das, oder überhaupt Literatur, finde ich, stelle ich mir das irgendwie schwierig vor, weil ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Leute aufgrund irgendeiner Arbeit, wo sie irgendwas erforschen oder herausfinden wollen, plötzlich eine ganz neue Idee haben, wonach sie suchen wollen.
Ja.
Weiß nicht, passiert sowas öfter, oder?
Ja, bestimmt. Gerade ein Problem, wenn ich jetzt ein Paper habe aus der Chemie, das 80% Chemie sind und 20% Biologie. Mhm. Vielleicht brauche ich dann eben, will ich das aus der biologischen Richtung suchen und habe dann vergessen, das aber so zu kennzeichnen. Und dann finde ich es natürlich nicht. Und dann ist die Frage, wie viel Aufwand das sich rentiert, dass dann vielleicht irgendwie nur 95% aller Dokumente gefunden werden, aber ich dafür 3 Mitarbeiterstellen sparen kann. Ja, mal kurz wieder zu meiner Liste zurück.
Wir können auch noch mal kurz eine Pause machen, wenn ihr wollt.
Können wir auch, ja.
Je nachdem, was glaubt ihr, wie viel Zeit werden wir denn ausnutzen überhaupt heute?
Gute Frage. Wir können beliebig tief gehen.
Okay, vielleicht machen wir noch mal eine ganz kurze Pause,
ja.
Nachdem das am Anfang noch ein bisschen chaotisch war. Ich habe hier noch den Procacci-Remix herausgesucht, den du angesprochen hattest. Welches Lied wolltest du da? Da gibt es die Lemmings in Love, Space Invaders, Sad Robot und I Want to Be a Machine, weißt du noch?
Space Invaders, außer du hast den vorher schon gespielt.
Nee, Space Invaders war noch nicht dran.
Okay, dann Space Invaders.
Dann schauen wir mal, ob ich den hier auch drauf bekomme. Mal testen hier.
Musikwunsch.
Musikwunsch, da ist es. Okay, bis gleich.
Bis dann.
Das war der Procacci-Remix von Pornophonie. Oh, und da geht's noch weiter. Den nehmen wir jetzt aus. Ja. Genau, hören sich wieder alle hier gegenseitig.
Ja, also ich höre dich.
Ich höre Hannes, das ist
ich
gut.
Ich bin auch dabei.
Milo höre ich auch. Der sitzt hier nämlich direkt neben mir. Ihr hört Def Radio übrigens auf Radio Free FM, dem freien Ulmer Radiosender. Und wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm.
Aber heute geht es nicht ums Chaos, sondern um die Ordnung.
Da gehört Chaos ja irgendwie dazu.
Chaos. Genau. Oder das geordnete
Chaos.
Wir haben ja
schon gelernt am Anfang durch die Bilder von Ursus Verli oder die Kunstwerke von Ursus Verli, dass man eigentlich ganz witziges Chaos oder dass man witzige Ergebnisse erreichen kann, wenn man manche chaotische Sachen einfach mal ordnet und so eben eine andere Sicht darauf ermöglicht.
Genau.
So.
Und darum geht es ja eigentlich auch.
Und wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, warum wir ordnen wollen, was eigentlich das Ziel des Ordnens ist. Sind schon so ein bisschen drauf eingegangen, wie wir das machen können. Aber insbesondere Hannes betrachtet es ja jetzt wissenschaftlich im Studium. Und was macht man, was kommt denn da in so einer Prüfung und in so einem Fach noch weiter dran? Worauf geht man denn da sonst noch so ein?
Ja, es gibt zuerst mal eine formale Unterscheidung, die heutzutage noch gemacht wird, vielleicht nicht mehr so lange, das kommt drauf an, wer es sagt. Aber es gibt so die Inhaltsbeschreibung und die formale Beschreibung. Also formale Beschreibungen sind Dinge wie Name eines Dinges, wer es gemacht hat, wie groß es ist, wie viele Seiten ein Buch hat und Inhaltsbeschreibung ist, worum es geht, ob das deine Lieblingssocken sind oder sonst irgendwas oder welche tollen Erinnerungen du mit diesen Socken hattest. Also solche Dinge. Und das wird unterschieden und noch eine Weile lang auf jeden Fall wird es noch unterschieden bleiben, vor allem weil für eine Inhaltserschließung eine Fachkenntnis von dem Bereich da sein sollte. Also ich persönlich kann jetzt nichts über Chemiebücher sinnvoll sagen. Ich kann jetzt nicht sagen, das geht jetzt um dies und jenes oder so. Und eine formale Schließung kann jeder, der ein paar Regeln gelernt hat.
Wie läuft das denn dann in so zum Beispiel unserer Uni-Bibliothek ab? Wie machen die das denn dann? Suchen, holen die sich oder haben die Leute dabei?
Es gibt normalerweise Fachreferenten, die für ein Fach zuständig sind und dann die Inhaltserschließung für dieses Fach machen. Nach Möglichkeit eben das, was sie vielleicht vorher schon mal studiert haben, wenn sie so wie Milo dann ein Referendariat gemacht haben oder was sie als Zweitfach studiert haben oder eine Firma, in der sie in die Richtung schon mal gearbeitet haben früher oder irgendwie sowas, sollte eine gewisse Fachkenntnis haben. Und Formalerschließungen sind halt das, was ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach dem Bachelor aufhöre, dann machen würde, eventuell. Oder was vielleicht auch ein Ausbildungsberufler machen würde, je nachdem, wie groß die Bibliothek ist und sowas. Da geht es wirklich nur darum, ich schaue mir zum Beispiel bei einem Buch die Haupttitelseite an, wie das so schön heißt, und dann schreibe ich da Sachen in irgendwelche Eingabemasken in meinem Computerprogramm, drücke auf Absenden und dann ist das fertig.
Und dann gibt es aber gerade bei so großen Bibliotheken, die aus vielen Fachbereichen Literatur zusammensammeln, bestimmt ganz schönes Bedürfnis an Manpower.
Ja, vor allem, es gibt dann halt für Fachgruppen eben die Leute, die dann das inhaltlich irgendwie erschließen können müssen. Dann gibt es die Leute, die formal erschließen können müssen. Dann gibt es natürlich die aufstellen und einsortieren und die Ausleihe und sowas machen und Etikettieren von Büchern, Bücher überarbeiten, neu binden, was auch immer. Da gibt es alles Mögliche.
Ja. Oh, wenn man die aber neu bindet, dann geht meine ganze Farbsortierung vielleicht kaputt.
Ja, genau. Das muss man dann auch beachten, wenn man nach Farbe sortiert.
Deshalb wird selten nach Farbe sortiert.
Ja. Weil es kann ja auch sein, wenn ich jetzt ein Buch habe, das ist ganz toll und ganz populär und da gibt es 20 Ausgaben in 15 verschiedenen Farben, dann sollten die trotzdem nebeneinander stehen, weil es ist ja eigentlich das gleiche Buch. Und dann wäre das halt ein bisschen blöd, wenn es dann in unterschiedlichen Ecken der Bibliothek stehen würde, nur weil das eine blau und das andere rot ist.
Wäre vielleicht ein bisschen doof, ja, wie außer vielleicht eben in meinem Bücherregal daheim.
Genau, da sieht das gut aus. Da hast du vermutlich aber auch nur eine Version des Buches, das selten zwei oder drei Versionen des gleichen Buches. Ja. Außer es ist sehr viel Neues reingepackt worden.
Ja, oder ich habe vielleicht noch einmal irgendwie Englisch, einmal Deutsch oder andere Sprachen.
Genau. Und ich würde sagen, wir machen ein bisschen was zur Formalerschließung, ja, was da so alles drinsteht, weil ein paar Sachen, gerade wenn man in der Bibliothek sucht, sind die doch ganz nützlich, wenn man mal den OPAC benutzt, den Online Public Access Catalog. Also das ist die Bibliothekssuche im Internet. Mhm. Ich gehe auf meine Lieblingsbibliothekswebseite und dann gebe ich da ins Suchfeld irgendwas ein. Und dann kommt oft, nicht immer, aber oft die Anzeige der Ergebnisse in einem gewissen Schema zurück. Und das ist das sogenannte ISBD-Schema. Das ist ganz nützlich, das sollte man vielleicht mal wenigstens verstehen, was da steht. Man muss nicht wissen, was es ist, aber das heißt International Standard for Bibliographic Descriptions. Mhm. Und es sagt einfach nur aus, welche Informationen über das Buch wo stehen, mit was für Trennzeichen. Früher mal, damit es auf die Karte im Kartenkatalog geschrieben werden kann, aber jetzt halt auch, damit es auf der Website in den Ergebnislisten im OPAC auftaucht.
Ist es dann immer noch dasselbe wie mit den Karten oder wurde das erweitert?
Ja, da hat sich so gut wie nichts verändert.
Okay.
Also, es wird immer mal wieder überarbeitet, aber ja.
Ja, also es geht darum, eine kurze Beschreibung von dem Buch zum Erstellen, also von de facto zu dem Buch, Autor, Titel und so weiter, Erscheinungsjahr. Und das ohne, dass man eine tabellarische Ansicht braucht, wo dran steht Autor, Doppelpunkt und dann der Name.
Genau.
Weil das halt viel Platz wegnimmt. Also geht es darum, das Ganze kurz und kompakt zu machen. Und dafür gibt es eben bestimmte Anordnung der Elemente.
Ja, genau. Und eigentlich die wichtigsten, würde ich mal sagen, sind natürlich am Anfang. In dem Kartenkatalog steht dann noch teilweise auch im OPAC, das kommt drauf an, wie der OPAC aufgebaut ist. Ganz am Anfang steht dran der Kopf in der Ansetzungsform. Das braucht man nicht wissen, die erste Zeile kann man teilweise wegfallen lassen. An sich ist das meistens der erste Autor. Mhm. Aber das kann auch was anderes sein. Und dann darunter steht der Sachtitel und Zusätze zum Sachtitel. Und die sind getrennt mit einem Doppelpunkt. Das heißt, wenn man jetzt ein Buch nimmt, keine Ahnung, ich schaue mal in mein Bücherregal, ob ich irgendwas Tolles finde. Ja, doch, genau. Déjà Dead von Katie Rice. Und da steht als Titel Déjà Dead. Also wie Déjà Vu, nur Déjà Dead. Und dann steht als Zusatzroman. Also ein Novel. Ja. Aber im Deutschen wäre das zum Beispiel Roman. Und dann würde das auch genauso drinstehen. Déjà dead, Doppelpunkt, a novel. Und dann hinten dran kommt ein Schrägstrich und dann kommen die Verfasser. In dem Fall Katie Rice.
Okay, und da braucht man dann nicht mal arg viel mehr Informationen, also selbst wenn man das noch nicht gesehen hat.
Genau.
Ist einem eigentlich relativ klar, was diese Informationen bedeuten.
Genau, dann danach kommen so Ausgabenbezeichnungen, also irgendwie erste erweiterte Ausgabe oder zweite erweiterte Ausgabe, keine Ahnung. Mhm. Dann Erscheinungsort und Verlag und Erscheinungsjahr. Und dann so, wie groß ist, also wie viele Seiten hat es, ob es Illustrationen drin hat. Und dann die ISBN. Und viel mehr braucht man dann eigentlich nicht mehr.
Das eigentlich
steht dann in zwei, drei Zeilen.
Das ist eigentlich so ein bisschen wie das, was für die Wissenschaftler, die das kennen, was am Ende von Publikationen die Bibliographie
genau,
ist.
Genau,
das steht auch
ja auch
in ein paar Zeilen. Ja.
Also hinten dran ist ja auch eine Bibliografie, also eine Sammlung von Werken zu einem Thema.
Und da steht auch nicht irgendwie Autor Doppelpunkt, Titel Doppelpunkt, sondern das ist genau. Einfach hintereinander angeordnet.
Mhm. Und das ISBD ist eben eine Möglichkeit, die sich durchgesetzt hat, die von der IFLA, also der Internationalen Vereinigung von Bibliothekaren und sowas, gegründet oder instand gesetzt wurde, diese Verordnung und dann, ja, dieser Standard. Das
okay.
Heißt, wenn man das mal sieht, dann weiß man wenigstens grob, wo was steht.
Ja, also da wäre jetzt die offensichtlichste Sortierung irgendwie so nach diesem Buch. Du hast jetzt irgendwie Roman gemeint.
Dann jein, in einer Bibliothek, also im Kartenkatalog, wird eigentlich zuerst nach Autor sortiert und dann nach Titel.
Dann nach Titel. Okay.
Also es kommt drauf an, es gibt mehrere Kataloge, sagen wir mal so.
Okay.
Und ganz oben steht normalerweise der erste Verfasser.
Mhm.
Außer, da gibt es Sonderregeln, es ist ein anonymes Werk. Also man weiß nicht, wer es verfasst hat oder eine Gesellschaft hat es verfasst oder mehr als vier oder noch mehr Verfasser haben es verfasst. Also das kommt drauf an, welches Regelwerk man benutzt. Das ist ganz kompliziert und führt eigentlich zu weit, aber an sich... Mit einem OPAG ist das sowieso egal. Ein OPAG sollte ja nach Möglichkeit alle Kataloge durchsuchen können, ob den Titelkatalog oder den Verfasserkatalog und auch Nebenverfassereinträge durchsuchen können und dann das finden.
Okay.
Also vieles in der Bibliothekswelt kommt noch aus Zeiten von Kartenkataloge, wo es eben gedruckt werden musste und da gab es die Flexibilität dann noch nicht beliebig zum Sortieren oder bestimmte Informationen anzuzeigen oder nicht anzuzeigen.
Genau.
Und deshalb ist da immer so ein bisschen beim Verständnis wichtig, sich zum vergegenwärtigen, dass manches eben aus der Welt von gedruckten Kartenkataloge kommt, wo man sich genau festlegen musste, wie man es denn anordnet, wie man es sortiert.
Hat es denn jetzt immer noch Vorteile? Oder Nachteile?
Es gibt die halt noch.
Okay, es gibt's.
Du willst halt deinen Bestand mit 40.000 Werken jetzt nicht in einen neuen Katalog umschreiben und alles verändern müssen.
Mhm.
Was du dann halt früher gemacht hast, ist, man hat die Karten eingescannt oder abgelichtet auf Mikrofisch und dann hat man einen Mikrofisch-Katalog, dann hat man sie digitalisiert und hat dann die einfach der Reihe nach geordnet, wie wenn sie ein Kartenkatalog wären, nur halt auf dem Computer.
Mhm.
Das waren so die ersten Kataloge, elektronische Kataloge. Also du hast dann das Bild von dem Kartenkatalog, von der Karte. Das hast du dann da gehabt und dann konntest du dich durchklicken, eins nach vorne, eins nach hinten.
Also das war die 1:1 Abbildung von dem Prinzip vom Kartenkatalog.
Genau.
Natürlich sind seither geht es immer weiter in die digitale Welt, wo man eben beliebig sortieren kann, wo man die Informationen, die angezeigt werden, solid verändern kann, also die Auswahl und das ist halt so ein schrittweiser Prozess, der immer mehr in Richtung von der Welt, die wir jetzt hier im Digitale gewohnt sind, sich wandelt, aber halt auch noch nicht vollständig vollzogen ist.
Ja, es gibt auch noch viele Bestände, gerade wenn man ältere Bücher sucht, die nach ganz anderen Sachen sortiert sind, zum Beispiel nach den preußischen Instruktionen, wo du dann wissen musst, wie du überhaupt deinen Titel umgestalten musst, dass du den dann findest. Also da wird nicht einfach so benutzt, wie es heutzutage üblich ist, der Titel in Vorlageform, sondern dann wird das Haupt, Substantiv genommen, als erstes geschrieben und dann begleitende Sachen hinten dran gehängt. Ich muss gerade überlegen, wie ich das sinnvoll erklären kann. Ich habe gerade kein Beispiel mehr. Kaiserliche Instruktionen für irgendwas. Nehmen wir mal so, dann würde da Instruktionen kaiserliche und dann das, für das es steht, irgendwie, also für das die Instruktionen sind, hinten dran hängen. Zum Beispiel kaiserliche Instruktionen zum Ordnen von Bibliotheken. Dann wäre es Instruktionen kaiserliche Bibliothekenordnung oder Ordnung Bibliotheken, das weiß ich nicht genau. Ich kenn mich damit nicht so aus, aber ja.
Wenn man jetzt so Kataloge hat, also wie das WebBA eigentlich funktioniert, ist, dass wir eine große Anzahl an Dokumenten mit Querverweisen haben. Mhm. Gibt es da sowas, also dass man jetzt irgendwie mit Computern auch irgendwie so Querverweise, Links in sowas mit einbaut? Das ist verwandt mit dem?
Das wird immer mehr gemacht. Also jetzt heutzutage sind die meisten Sachen noch nach dem sogenannten Regeln für die alphabetische Katalogisierung sortiert. Mhm. Und dieses Regelwerk wird jetzt Ende des Jahres abgesetzt. Und dann sollen ab da dann alle neuen Sachen nach dem Regelwerk Resource Description and Access sortiert oder katalogisiert werden. Und das basiert auf einer anderen Idee. Da geht es nicht mehr so direkt um die um das einzelne Buch oder die einzelne Ausgestaltung eines Werkes, sondern da wird dann auch darauf geachtet, das gehört zu diesem Werk, also diesem geistigen Schöpfungswerk, und da gehören auch noch die anderen Sachen dazu und auch alle anderen Übersetzungen und solche Dinge. Das wurde bei RAC auch gemacht, aber nicht so grundlegend von der Idee her. Also da geht es schon in die Richtung.
Okay.
Also vor allem, weil man mit dem dann auch jetzt Webseiten und sowas katalogisieren kann, weil ja die Deutsche Nationalbibliothek eigentlich auch Webseiten katalogisieren sollte, was nur teilweise gemacht wird irgendwie, weil das immer noch nicht so ganz klar ist, wer das wie viel macht, weil das sind ja auch Publikationen, aber ja.
Es ändert sich halt auch schneller als Bücher.
Ja, dafür gibt es dann extra eine eigene Form, es wird für Webseiten das gleiche genommen wie für so Gerichtssammlungen. Kennt man vielleicht Gesetzessammlungen. Wenn ein Gesetz verändert wird, dann schicken die an ihre Abonnenten einen Brief mit ein oder zwei DIN A4 Seiten oder DIN A3 Seiten oder ganz komische Dinge. Die werden dann an die richtige Stelle reingeklemmt.
Ja.
Und dann ist es wieder aktuell, das Gesetz. Und genauso werden auch Webseiten behandelt dann. Formale Schließung würde ich einfach nur sagen, die formalen Aspekte, was es ist, was für einen Titel es hat, wer es gemacht hat, wie alt es ist, vielleicht auch, wer Vorbesitzer war, solche Dinge kommen da rein.
Mhm.
Und Inhaltserschließung geht es eben darum, worum geht es eigentlich, was wird da drinnen erzählt, wie toll war es, wem gefällt das Lied, keine Ahnung. Also,
gibt es da denn für die Inhaltserschließung irgendwie standardisierte Methoden?
Ja, da gibt es ganz viele. Ganz viele Dokumentationssprachen im weitesten Sinne. Da kommen wir auch auf das zweite große Thema so. Und die organisieren, wie gewisse Themenbereiche beschrieben werden können. Also es gibt dann irgendwie ein Regelwerk oder Vorschläge für Biologie und für Chemie und für Physik, und vielleicht gibt es dann einen, der alle diese drei umfasst. Dann gibt es vielleicht was für Mathe und dann gibt es vielleicht was für Informatik und vielleicht gibt es was für Informatik und Mathe oder Informatik und Physik, je nachdem. Da gibt es ganz viele. Und da muss man sich dann halt auch wieder überlegen, gibt es ein sinnvolles Regelwerk oder suche ich mir ein neues aus? Und manche sind mehr oder weniger universell und andere gar nicht.
Okay, wisst ihr da irgendwie Beispiele, wie dann sowas rangegangen wird?
Ja, ich würde jetzt mal entweder machen kurz eine Pause oder wir gehen gleich weiter.
Ich würde nur kurz einen Satz dazu sagen.
Ja.
Also ich denke, man hört ziemlich gut raus, dass die Formalerschließung recht einfach ist, dass man sich da schnell einig wird. Das ist auch das, jeder, der Abschlussarbeit geschrieben hat, hat hinter Bibliografie drin. Das ist letztendlich sowas, was eine Formalerschließung ist. Da guckt man auf sein Buch drauf, wie heißt das und so weiter. Und bei der Inhaltserschließung, ich denke, das hast du gut beschrieben, wie groß da die Vielfalt ist. Wo es eben auch im Bibliothekswesen große Unterschiede gibt. Das macht die eine Bibliothek so, die andere so. Das macht das eine Fach so und das andere Fach so. Und da ist auch, wenn zwei unterschiedliche Personen das gleiche Buch inhaltlich erschließen, so Leute kommen da auch viel eher unterschiedliche Ergebnisse raus.
Ja, da gibt es, also zum einen gibt es dann natürlich Leute, die in der einen Bibliothek ein anderes System benutzen als woanders. Und auch wenn du das gleiche System benutzt und nur Fachbereiche teilweise in einem System veränderst, dann kommen wieder andere Sachen raus. Und wenn dann die Leute unterschiedlich sind, dann gibt's die zwei Kriterien für gute Indexierung. Die Inter-Indexierer-Konsistenz und die Intra-Indexierer-Konsistenz. Also der eine, ob der Indexierer nach 2 Jahren das gleich einordnet, wie er es jetzt eingeordnet hat, und das andere, ob 2 Indexierer es an die gleiche Stelle einordnen oder nicht. Und die sind halt, die Werte sind nicht so übermäßig berauschend. Also so, ich weiß nicht, ich habe ein paar Zahlen irgendwo gelesen von 60-80% gleich sein. Ich weiß nicht, ob die noch aktuell sind, aber
zwischen jetzt verschiedenen
zwischen verschiedenen und zwischen sich selbst.
Okay.
Also,
da ist dann leider
nicht so toll.
Da ist dann die Frage, wieso macht man das dann überhaupt, die inhaltliche Erschließung?
Und
da ist ein so typisches Beispiel, ist ein Buch, das über Java ist. Und da kann man jetzt anhand von der Formalerschließung nicht unbedingt unterscheiden, ob das über die Insel Java ist oder über die Programmiersprache Java.
Gerade vor allem das Buch Java ist auch eine Insel.
Genau.
Man weiß es nicht.
So, die inhaltliche Erschließung, die würde das eben ganz klar festlegen, indem einmal so ein Inhaltsschlagwort Java-Programmiersprache wäre und das andere Java-Insel.
Genau. Und das ist halt, es gibt halt Dinge, die über Formalerschließung nicht abgedeckt werden können, die man aber trotzdem suchen will. Und wenn man jetzt so das Spektrum gehen will von möglichen Dokumentationssprachen, also solchen Regelwerken für Inhaltserschließung, dann könnte man gehen von einem Register, das ist das, was hinten im Buch drin steht, damit ich mich in dem Buch inhaltlich zurechtfinde, was teilweise ausgeklammert wird, über Schlagwortlisten. Also ich habe einfach 200 Begriffe, die okay sind, die man benutzen kann. Die haben teilweise eine Struktur drin, aber nicht eine übermäßig starke Struktur. Also ich weiß, ich soll halt eben PC benutzen und nicht Computer oder andersrum, solche Sachen. Dann Thesaurus hätte mehr Struktur und noch andere Verweise, da können wir nachher noch drauf kommen. Dann gibt's Klassifikationen. Also da sage ich genau, das gehört genau in diese Klasse, das ist genau eine Socke und nichts anderes, das ist kein Strumpf oder vielleicht ist es ein Strumpf, aber es ist keine Leggings oder keine Ahnung was, nein, nicht Leggings, Feinstrumpfhose, genau. Und dann gibt es da noch Facettenklassifikationen, die können wir auch noch kurz ansprechen und dann oben, ganz oben, alles von dem sind Ontologien, aber das ist dann, ja, da kann man beliebige Beziehungen machen zwischen beliebigen Dingen und dann recht kompliziert. Und meistens werden Thesauren oder Klassifikationen benutzt. Vielleicht meine Schlagwortliste oder vielleicht meine Facettenklassifikation.
Das ist jetzt so genau das, was Informationswissenschaft ausmacht. Wie kann man solche Verfahren und Möglichkeiten anwenden, um das Wissen irgendwie zu ordnen? Und der Benutzer, der muss das gar nicht alles unbedingt verstehen, aber der kann anhand von den Hilfsmitteln, von den Ontologien und so weiter, soll er eben das, was er sucht, besser finden können.
Genau. Und ein wichtiger, ganz wichtiger Bereich dabei ist, dass die menschliche Sprache sehr ungenau ist. Und deswegen muss man die eingrenzen mit der sogenannten Terminologiekontrolle. Das ist somit eins der wichtigsten Dinge überhaupt. Ob ich jetzt Stuhl oder Sitzgelegenheit sage oder Socke oder Strumpf, kann das Gleiche meinen, muss es nicht. Und je nachdem, wie ich das dann inhaltlich, wie fein ich sein will, muss ich das dann eben unterscheiden oder ich muss es zusammenfassen und muss dann sagen, ich meine dies und jenes. Oder zum Beispiel Bank. Meine ich jetzt die Sitzgelegenheit oder die das Geldinstitut?
Okay, ja.
Vielleicht schreibe ich dann Bank in Klammer Geld oder Finanzen oder irgendwie sowas. Aber das muss ich mir einmal überlegen und mich dann auch daran halten.
Und du würdest dann eben zum Beispiel eine Sparkasse immer als Bank, Geldinstitut einordnen?
Genau. Und du würdest niemals Sparkasse hinschreiben. Sondern es ist, auch wenn es da drin steht, Jahresbericht der Sparkasse von 2010, dann schreibst du trotzdem Bank in Klammer Geldinstitut als Inhalt. Und vielleicht noch Jahresbericht, je nachdem. Aber das wäre vermutlich dann auch schon wieder teilweise ein formaler Aspekt. Da gibt es nicht so hundertprozentig klare Grenzen manchmal.
Mhm.
Ja, also bei Terminologiekontrolle gibt es eben einige Probleme, die auch teilweise nur in der deutschen oder in nordischen Sprachen vorkommen. Also zum einen Synonyme gibt es natürlich an vielen Stellen. Der Angler oder der Fischer.
Mhm.
Ist nicht, vielleicht nicht unbedingt immer das Gleiche, aber für die meisten Leute ist es das Gleiche. Also was schreibe ich jetzt hin? Schreibe ich jetzt, wenn es ein Buch über Angeln ist, schreibe ich dann Angeln hin oder schreibe ich Fischen hin? Dann Polyseme, eben Bank und Bank.
Mhm.
Das ist jetzt ganz klar, es gibt zwei verschiedene Dinge, die dahinter stehen und die den gleichen Namen haben. Und dann gibt es noch die Zerlegungsprobleme. Gerade im Deutschen und anderen germanischen Sprachen, ich weiß nicht genau was, Donausschifffahrts, Dampfers, Kapitäns, Mützen, Anhängers, Farbe. Wo steht das jetzt? Wo ist, hört welches Wort auf? Wo fängt welches an? Fußball-Weltmeisterschaft. Wie sortiere ich jetzt? Suche ich jetzt nach Weltmeisterschaft, nach Fußball-Weltmeisterschaft? Vielleicht meine ich, wenn ich Weltmeisterschaft reinschreibe, auch Fußball-Weltmeisterschaft und keine andere. Das muss ich mir alles irgendwie einmal festlegen, wie ich das mache. Oder zum Beispiel auch ein interessantes ist, was wieder zurückgeht zu Synonymen, Ei und Hühnerei. Wenn ich Ei, so Eier suche, meine ich meistens das Hühnerei.
Mhm.
Also ich werde selten Wachteleier meinen oder Fauneier oder keine Ahnung was. Oder Krokodilseier. Also ich meine meistens vermutlich das Ei. Außer ich bin Biologe, dann vielleicht nicht.
Das fällt jetzt alles unter Terminologiekontrolle.
Genau, ich muss mir überlegen, welche Begriffe benutze ich und wie, zum Beispiel auch Strukturen über die Begriffe. Also ich nehme immer die Einzahl oder immer die Mehrzahl. Das macht es einfach einfacher für die Leute, die dann nachher indexieren.
Wie lege ich das fest? Schreibe ich das einfach auf? So?
Ja.
Okay.
Also wenn du so eine Dokumentationssprache anfängst, dann suchst du zuerst mal, schaust du erstmal, dass du möglichst das gesamte Thema begreifst und alle möglichen Begriffe und Benennungen für diese Begriffe da rausbekommst, also was es geben könnte, und dann legst du dich für was fest und das schreibst du dir auf und dann schreibst du halt hinten dran, wofür diese Begriffe alles stehen könnte, also wofür diese Benennungen stehen könnte.
Ist auch eine standardisierte Art, das zu erfassen, oder schreibt man es einfach irgendwie hin?
Also an sich, du überlegst dir was, es gab natürlich ein paar also Ideen, die mal aufkommen, also ob du irgendwie noch hinschreibst, welche Rolle zum Beispiel ein Begriff hat in diesem, also du hast das Begriff für Mensch, Hund und Beißen und dann willst du wissen, wer jetzt wen beißt. Sowas. Vielleicht. Und da gibt es so ein paar Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt zu tief geht, aber also an sich mehr oder weniger, du suchst dir halt die aus, die nachher deine Kunden, die Nutzer deines Systems nachher auch benutzen werden.
Mhm.
Da gibt es so vielleicht als Hilfe, die so archetypenmäßig Dinge, kennt man vielleicht so, also gibt es bei Klassifikation ganz viel, wenn du eine Grundklasse hast, das, was du immer denkst, wenn du zum Beispiel dich nicht mit Hunden auskennst, überhaupt nicht, dann wird deine Klasse, auf der du denkst, in der du immer durchs Leben gehst sozusagen, für Hunde, wird Hund sein. Wenn du aber der Hundefanatiker bist und jede Rasse und alles kennst, dann wirst du vielleicht, wenn du einen Pudel siehst, den nicht als Hund in Gedanken einklassifizieren, sondern als Pudel. Das heißt, wenn du jetzt für Hundeliebhaber deine Bibliothek einrichtest, möchtest du vielleicht nicht nach Hund sortieren, sondern du möchtest vielleicht denen sagen können, ja, das ist ein Pudel oder ein Yorkshire Terrier.
Mhm.
Immer wieder das, immer auf den, der nachher sucht, achten. Ja. Also Terminologiekontrolle, soweit. Mhm. Grob verstanden.
Ja, ich stelle es mir gerade schwierig vor, sowas dann zu erweitern um weiteren Nutzerkreis.
Wenn der ähnliche Interessen hat, ist es leicht.
Mhm.
Wenn sich die Denkweise, das normale Wortverhalten oder so, also wenn sich das stark verändert, wenn der eine immer sagt Hocker und der andere sagt Sitz oder keine Ahnung, Stuhl oder so, dann wird es natürlich Probleme geben.
Mhm.
Da gibt es dann die Möglichkeit, oder wenn ich Sprachen verändere, also wenn ich einfach in ein anderes Land gehe, dann kann ich natürlich für das gleiche Ding zwei verschiedene Benennungen machen. Also das ist der Unterschied zwischen Begriff und Benennung, die man da jetzt nehmen könnte. Das eine ist, der Stuhl wirklich, das ist ein Stuhl. Und das andere ist, was ich dazu sage, ob ich es jetzt Stuhl nenne oder Sitzgelegenheit oder sowas. Und dann kann ich natürlich für dieses Ding Stuhl auch wieder einen anderen Begriff, zum Beispiel Chair, nehmen.
Ja.
Andere Benennung nehmen.
Ja, ja.
Kann funktionieren, aber oft ist nur einfach in einem Bereich zu bleiben. Es gibt ein paar Systeme, die die relativ weit sind, zum Beispiel wissenschaftliche Klassifikationen, die gesamten Wissenschaften abdecken wollen. Zum Beispiel die Regensburger Verbundklassifikation oder das Dewey Decimal System, also Dewey Decimal Classification. Die sind halt alle Wissenschaften, aber sie sind immer noch nicht die ganze Welt. Die ganze Welt geht eigentlich nach unserem heutigen Verständnis nicht wirklich.
Da muss man halt ziemlich viele Kompromisse machen. Also soll die Klassifikation für einen bestimmten Bereich sehr ausgefeilt sein, also mit den Hunden zum Beispiel. Oder soll sie möglichst alles abdecken, aber dann wird man vermutlich nicht überall so ins Detail gehen können.
Ja.
Und da gibt es viele Kompromisse und Schwierigkeiten irgendwie dabei. Und wegen dem, glaube ich, gibt es auch da die große Vielfalt, die natürlich an sich auch wieder ein Nachteil ist, weil am besten wäre es, man hätte nur eine.
Ja, genau. Das ist ja das, was gerade jetzt Dewey mit der Dewey Decimal Classification versucht hat. Und was auch gerade also in der Wissenschaft auf jeden Fall auch groß benutzt wird immer noch. Also das ist halt einfach eine Ziffernkombination, Zahlenkombination, die immer, jede Zahl steht für eine weitere Verästelung in der Klassifikation. Mhm. Also auf der ersten Ebene habe ich jetzt von 0 bis 9 und dann auf der zweiten Ebene wieder für jedes von 0 bis 9. Also 0,0 bis 9,9. Und dann kann ich relativ gut jetzt abschätzen, wo das hingehört und so wenigstens grob ein Thema finden. Zum Beispiel, es geht um Computerhardware. So. Vielleicht nicht genau genug, aber um wenigstens grob einordnen zu können, ist gut genug.
Ja, da wäre jetzt im konkreten Fall das Problem, dass die Dewey Decimal Classification schon ein bisschen älter ist und damals gab es nur keine Computer. Und dann hat man die halt später irgendwann mal einbaut. Aber der ganze Bereich Informatik ist halt auf der vierten Ebene. Ich glaube 0277.
Ja, genau.
Und erst da fängt die Informatik an. Wobei andere Wissenschaftler viel, viel höher angesiedelt sind.
Ja, wie dann bei 063 oder sowas. Keine Ahnung. Oder ich weiß gar nicht, was es war. Kann man sich mal anschauen. Das ist ganz interessant. Auch der ein Ableger von der Dewey Decimal Classification ist die Universal Decimal Classification heißt sie, glaube ich. Das haben dann Belgier entwickelt und die hatten die Idee, einen Katalog für alles Wissen der Welt aufzubauen. Also sowas wie Google. So, was Google ja auch machen will vielleicht. Und da haben sie eben die Dewey Decimal Classification genommen und ein bisschen angepasst und ein bisschen umgestellt, weil das ist auch ein großer Punkt. Komme ich gleich dazu. Also sie haben es ein bisschen umgestellt und dann eben versucht, haben angefangen, tausende, Millionen von Karteikarten zu schreiben und in ihre Kästchen zu stellen, um ihren riesigen Kartenkatalog zu haben, um dann nach Möglichkeit alles wissenschaftliche Wissen der Welt auf jeden Fall aufzuzeichnen. kann man sich irgendwo noch anschauen. Ich weiß nicht genau, in welcher Stadt, irgendwo in Belgien.
Apropos alles Wissen der Welt aufzuzeichnen, da gibt es doch so ein Projekt von der, es ist nicht Wikipedia, aber da gibt es doch irgendwie diese Foundation, die mitmacht. Da gibt es auch irgendwie so ein Projekt, irgendwie
Wikimedia,
alles.
Wikimedia. Wikimedia Foundation oder
irgendwie. Da gibt es auf jeden Fall so irgendwie so ein Projekt, um irgendwie alles zu ordnen. Und da gab es auch ein, ich glaube, CRE dazu. Mhm. Von Tim Pritlove, der Podcast, der noch nicht so alt ist. Ich versuche mal kurz, ob ich das auf die Schnelle finde.
Also von mir ist das, wenn es heißt, alles Wissen der Welt zu ordnen, das ist für mich typisch 19. Jahrhundert.
Ja.
So die Denkweise.
Und das ist so die gleiche Richtung wie Kant und das ist, ich weiß, wir sind so intelligent, dass wir das können. Also, und dass wir auch richtig entscheiden können und alles.
Ja, und heute ist mir da viel eher davon abgekommen und sagt, wir müssen irgendwie nutzbarer Zugang zum Wissen erlangen. Aber wir können das Wissen nie vollständig beschreiben, weil es verändert sich ständig und es wird viel zu komplex.
Ja, vor allem, wenn man da jetzt überlegt, was Wissen eigentlich ist, dann kann man es so mit Informationen und mit reinen Daten in Beziehung setzen. Also Daten sind einfach nur die Dinge, die kann ich messen. Die haben Werte, kann man mal so sagen. Und dann daraus kann ich dann Informationen erschließen. Und aus den Informationen, die für mich dann reinkommen, aus denen kann ich dann persönlich Wissen erschaffen erst. Und es gibt nicht irgendwie jetzt so das eine Wissen oder so. Das ist halt auch ein Problem. Also ich kann eigentlich, wenn, dann maximal vielleicht Informationen sortieren. Aber eigentlich Wissen, also ich wüsste nicht, wie ich jetzt sinnvoll Wissen richtig sortieren will. Da geht es jetzt in die Richtung ein bisschen mit Knowledge Management und sowas, aber ich persönlich finde da irgendwie das schwer, so eine Grenze, also das richtig zu machen.
So, also ich habe mittlerweile dieses Projekt gefunden. Ja. Es nennt sich Wikidata.
Ja, genau, okay, das kenne ich.
Ja, und die Sendung dazu ist echt interessant. Und ja, die Überschrift oder Unterüberschrift zu dem Podcast-Sendung CRE Nummer 205 zu Wikidata ist: eine ontologische Datenbank revolutioniert die Erfassung und Verarbeitung der Wikipedia. Mhm. Und da gibt es eben ganz viele Beispiele, wie zum Beispiel, dass heutzutage gibt es in der Wikipedia wahnsinnig viele so Listen von irgendwelchen Sachen.
Ja.
Zum Beispiel Liste aller deutschen Bundeskanzler oder Liste aller Episoden dieser oder jener Fernsehserie. Mhm. Oder, und da gibt es eben auch Sachen, die sich öfter mal ändern und ganz schnell wachsen oder vielleicht auch mal kleiner werden. Keine Ahnung, Liste von Planeten, Pluto fällt irgendwann raus.
Ja.
Und das ist einfach ein riesiger Aufwand, sich darum zu kümmern. Und das ist eben einer dieser Anwendungsfälle, dass man hier eben beschreibt, was man da hat und solche Dinge automatisch generiert werden können.
Ja,
also es praktisch auf dieser Datenbank Abfragen eingestellt werden können, wo man eben nicht mehr, und ja, da muss erstmal jemand die Idee haben, diese Liste zu erstellen. Mhm. Ja, also ein Bundeskanzler ist vielleicht nicht nur Teil dieser Bundeskanzlerliste, sondern war vielleicht auch mal irgendein anderer Minister oder
genau, ist
gleichzeitig Professor für irgendein Fachgebiet. Und
das muss man immer, wissen, über was man redet. Also wer jetzt gemeint ist, was jetzt genau gemeint ist.
Genau, und dafür, und da ist eben dieses Wikidata, möchte eben hier möglichst so beschreibend Informationen erfassen und es ermöglichen, diese Datenbank so abzufragen, in dem Moment, wo einem einfällt, wonach man denn suchen möchte.
Ja, gerade zum Beispiel, wir haben das zum Spaß mal gemacht in der Vorlesung. Es ging darum, was ist der längste Flusslauf von der Quelle eines Flusses bis in ein gewisses Meer, also bis in irgendein Meer.
Mhm.
Welchen abzweigenden Fluss muss ich dann nehmen, dass ich dann die längste Strecke habe? Und sowas kann ich in Wikidata relativ leicht abfragen.
Okay.
Weil ich weiß, der Fluss ist so lang und der fließt in diese Flüsse und die Flüsse sind wiederum so und so lang und die fließen in diese Flüsse und dann habe ich's. Oder in diese Gewässer und irgendeins von diesen Gewässern ist dann kein Fluss mehr, also bin ich fertig. So.
Ja, und ebenso ist es eben sprachenunabhängig.
Ja.
Also die Wikidata besteht eben aus sogenannten Items. Hier auf der Hauptseite der Wikidata.org Website, ja. Steht, dass sie jetzt 14 Millionen 600 noch was 1000 Items haben. Und jedes dieser Items hat irgendwie so eine ID und ist etwas. Und dann gibt es dazu Synonyme und Bezeichnungen in anderen Sprachen.
Genau.
Und dann sagst du noch, ja, es ist das und das. Und
eine Beschreibung ist immer ganz nützlich.
Ja. Ich glaube, angefangen hatten sie mit Universe, wenn ich mich nicht irre. Dass dann die,
gucken wir
mal, Marvel Universe. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. DC Universe, Star Wars Expanded Universe.
Okay,
ich finde sie jetzt gerade nicht auf die Schnelle. Gut.
Ja.
Genau, da gibt es auf jeden Fall immer so eine Nummer hier. So Q931597 ist das Marvel Universe. Und ich glaube aber diese Q0 oder Q1, was ich da suche, das war.
Wahrscheinlich nicht, weil Q vermutlich was Fantasy sein wird.
Ach so. Ach, ist das hier so eine.
Würde ich mal behaupten, jetzt wenn ich es nicht sehe und noch nie was davon gehört habe, außer mal dran mit rumzuspielen über Flüsse, würde ich mal sagen, dass die erste vermutlich irgendwie eine ganz, ganz grobe Klassifizierung ist. Und danach dann Nummern. Ja. Auf jeden Fall, ja, sowas ist sehr interessant. Das geht dann halt wirklich in die Semantic Web auch in die Richtung. Und da wird's, ich glaube, das macht die Wikidata auch, da wird RDF viel benutzt. Das Resource Description Framework. Und das besteht aus Tripeln. Immer zwei Dinge und eine Beziehung zwischen diesen Dingen. Und das ist ein XML, eine XML-Applikation heißt, glaube ich. Das heißt, es wird beschrieben, welche Dinge es gibt und du beschreibst, welche Beziehungen es gibt und dann sagst du, Ding A hat eine Beziehung Z mit Ding 537. Und dann kannst du die nachher ablaufen mit deinem Intelligenzalgorithmus und deinem Wissensalgorithmus und Dinge schließen. So ein bisschen Prolog programmieren. Ganz stand drauf. Ja, also wir waren bei Terminologiekontrolle so ein bisschen abgedriftet, aber das ist ja nicht wichtig. Ist auch nicht so schlimm.
Ja. Beziehungsweise da waren wir jetzt, glaube ich, so ziemlich.
Ja, da waren wir eigentlich fertig und das passt auch ganz gut, weil was auch noch wichtig ist, außer zu wissen, wie benenne ich jetzt etwas, also ich weiß, das will ich sortieren, aber ich weiß jetzt auch, wie ich es benenne, jetzt muss ich noch wissen, wie Dinge miteinander in Beziehung stehen, also Relationen zwischen denen, zum Beispiel Hierarchie-Relationen, das eine ist genau das gleiche wie das andere. Oder das, nee, halt, das war falsch. Sorry. Das eine ist ein Ding vom Typ. Also zum Beispiel, dieses spezielle Auto ist ein Typ vom Mercedes SLK von Baujahr was weiß ich. Dann gibt es noch eine Beziehung. Mercedes SLK ist ein Mercedes. Und Mercedes ist ein Auto. Solche Dinge. Und dann gibt es noch das, in diesem Mercedes, da gibt es Räder. Und das ist auch eine Hierarchiebeziehung, also das gehört dazu, ist untergeordnet, innen drinnen. Da gibt es dann eben die Meronymie, ist das, glaube ich. Und Hyponymie ist das, ist ein, also ein Mercedes FLK ist ein Auto. Und die Instanz ist eben das unten auf der Einfahrt steht. So.
Das hört sich jetzt alles an wie weltobjektorientierte Programmierung.
Weil ich auch gerade.
Ist auch sehr nah dran, also das gibt sehr viele Überschneidungen da.
Also
weil das Objektorientierung ist ja auch eine Klassifikation. Ich muss mich entscheiden, welche Klassen ich wann, wo, wie baue und wie die zusammenhängen.
Es gibt jetzt ja bei der beim Software Engineering auch die Beziehung besteht aus, also irgendwie ein.
Ja, das ist das Meronym.
Okay.
Also das hat Räder.
Ja.
Oder es besteht aus Rädern und einem Motor und einer Karosserie.
Okay.
Ja, natürlich ist es nur bedingt gut genug, weil Klassen sind sehr subjektiv, aber muss ich halt mal festlegen. Also ein Amphibienfahrzeug, wo sortiere ich es ein? Das ist ja so ein typisches Beispiel auch aus dem Programmieren. Mache ich jetzt, wenn ich ein Auto habe und ein Schiff, wie kann ich die jetzt verbinden, dass das dann ein Amphibienfahrzeug wird? Was ist eher? vermutlich ist es eher ein Auto, aber manchmal ist es auch eigentlich fast nur ein Schiff, das vielleicht noch irgendwie Räder dran geschraubt werden kann. Also
kann ich es nicht vielleicht einfach als beides einordnen?
Genau, das ist halt dann die Frage, kannst du das? Wenn du das in deinen Katalog schreibst, das ist kein Problem. Wenn du das auf ein Regal stellen willst, stellst du jetzt ein Buch über Amphibienfahrzeuge, wo stellst du es hin? In welches Regal? Über Autos oder über Schiffe oder über Amphibienfahrzeuge? Mhm. Weil das kompliziert ist und du es nicht genau anders einordnen kannst, machst du einfach ein neues Regal oder ein neues Regalbrett vielleicht.
Ja. Das ist ein wichtiger Aspekt, wenn man Ordner will, dass immer wenn man Dinge ordnen will, also was es in der realen Welt gibt, dann will man die in irgendeiner Weise die Ordnung serialisieren können. Also um sie auf ein Regal zu stellen, muss man sie über in eine lineare Ordnung bringen können.
Genau.
Und eine strenge Hierarchie, die kann man in eine lineare Ordnung bringen. Aber ein Graph kann man eben nicht in eine eindeutige lineare Ordnung bringen.
Und genau, dann kennt man vielleicht, wenn man von irgendwie noch Informatik-Einführungskursen, wenn die jemand gehört hat, hier von unseren Hörern, irgendwie diese Möglichkeiten, einen Baum abzulaufen. Ich nehme eine von den drei Möglichkeiten, dann habe ich serialisiert.
Genau, aber beim allgemeinen Graph gibt es die Möglichkeit halt nicht.
Genau, und das ist dann halt ein bisschen blöd. Vielleicht, wenn ich ganz reich bin als Bibliothek oder als Sammler oder was auch immer, dann kaufe ich mir halt zwei davon und stelle eins ins eine Regal und eins ins andere. Aber das geht vielleicht nicht immer.
Und
oder meistens nicht.
Und auch dann muss man da hin und her verweisen.
Genau.
Was am Bücherregal jetzt halt schwieriger ist wie in einem digitalen System.
Genau. Also es gibt manche Bibliotheken, hat man vielleicht schon mal gesehen, wo dann dran steht, irgendwie am Regalende oder so, oder es sind Zettel eingehängt oder so, das steht auch noch an der Stelle. Oder das gehört eigentlich an diese Stelle. Oder wenn ich zum Beispiel ein Bücher habe, einen Semesterapparat, ich nehme Bücher aus der normalen Ordnung und stelle sie in den Semesterapparat rein, dann will ich vielleicht in der normalen Ordnung einen Verweis haben, das steht jetzt im Semesterapparat.
Und das sind auch typischerweise die Beispiele für die modernen Studiengänge wie Wirtschaftsinformatik, wo halt die Inhalte, einerseits könnte man sie bei der Informatik einordnen und einmal in der Wirtschaft.
Genau. Und dann ist halt die Frage, vor allem, da hängt es ja dann wirklich ab von der Universität, von den Professoren, die zu diesem Zeitpunkt dran sind, die wollen dann vielleicht 10 Jahre später eine andere Ordnung, als sie am Anfang der Einrichtung der Bibliothek waren. Weil man gemerkt hat, oh, wir haben mehr Wirtschaftswissenschaftler bekommen und die wollen das anders sortieren und dann müsste ich alles umstellen und so, ja. Ja, genau, zu Relationen. Wir hatten die Hierarchie und dann gibt es noch Gleichheit. Also das ist das Gleiche, es ist was Ähnliches, Synonymie. Und interessanterweise muss man da auch teilweise Antonyme dazu packen. Ganz tolles Beispiel. Wenn ich Semesterferien suche, auf der Website, das ist ja auch irgendwie, gibt es eine Struktur, da gibt es eine Suche, dann muss der Artikel über die Vorlesungszeiten muss nach Semesterferien beschrieben sein. Hm. Weil ich suche ja nicht nach Vorlesungszeiten, also meistens nicht. Das nach 2, 3 Semestern weiß man das vielleicht. Hm. Aber wenn du als Erstsemester jetzt hingehst und du willst wissen, wann habe ich Semesterferien, das ist ganz wichtig, da möchte ich in Urlaub gehen. Hm. Dann suche ich ja nach Semesterferien und möchte dann auch auf was ich eigentlich suche, nämlich vorlesungsfreie Zeit und was ich davon eigentlich suche, nämlich die Vorlesungszeiten gehen. Weil die PDF heißt Vorlesungszeiten 2015 PDF.
Mhm.
Also da habe ich zum einen die Terminologiekontrolle, die sagt, Vorlesungsferien sind eigentlich vorlesungsfreie Zeit und dann die antonyme Beziehung. Wenn ich das meine, meine ich eigentlich das andere. Und dann gibt's noch irgendwie so, ja, siehe auch. Das gibt's auch ganz oft. Das hat irgendwie was damit zu tun, aber genau wollen wir das jetzt nicht beschreiben. Gerade bei Klassifikationen und Thesauri wird das oft benutzt, weil ich ja da mehr oder weniger nur diese anderen Relationen habe. Also irgendwie Hierarchiebeziehungen, Synonymbeziehungen und dann halt noch siehe auch.
Mhm.
Während ich wenn ich eine Ontologie aufbaue, dann würde ich die halt eventuell auch noch eine Siege auch haben, aber die würde viel weniger Sachen beinhalten, weil ich nach Möglichkeit ja jede Beziehung, die mehr als einmal auftaucht, genau bezeichnen will, damit ich die irgendwie besser absuchen kann, besser verarbeiten kann.
Ja, ich glaube, wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, ein bisschen mehr als eine halbe Stunde an Sendung übrig.
Ja.
Und das wäre vielleicht ganz guter Zeitpunkt, um nochmal eine Pause zu machen.
Genau, und danach können wir dann ein bisschen über Metadaten sprechen, was man so jeder wissen sollte. Mhm. Und vielleicht noch ein paar Beispiele aus der Praxis, dass man sich grob mit so ein paar Sachen mal zurechtfindet und auch mal weiß, wie man denn vielleicht ein klein wenig bessere Suchanfragen in der Bibliothek stellen könnte.
Jawohl. Ja, hört sich gut an.
Okay, das machen wir. Dann gibt es jetzt nochmal Musik. Ich muss jetzt hier aber gerade noch, also dieses Mal sind hier zwei neue Knöpfe im Studio aufgetaucht. Die sind hier mitten im Tisch. Also wir haben hier so zwei Mischpulte. Das Mischpult an sich und die Mischpulterweiterung. Hannes kennt es noch.
Ja.
Und zwischen diesen beiden Mischpulten sind jetzt hier zwei Knöpfe. Auf dem einen steht L, auf dem anderen steht R.
Okay.
Ich habe keine Ahnung, was sie tun, aber ich will sie jetzt drücken. Okay, ich drücke jetzt mal hier L. Nichts passiert.
Vielleicht Telefon umstellen?
Vielleicht. Drücken wir mal R. Hm. Passiert auch nichts. Okay,
schade. Vielleicht sind sie nur nicht angeschlossen.
Oder ja. Sie tun irgendwas, was wir nicht benutzen. Zum Beispiel Kassettenspieler oder der Schallplattenspieler andersrum ablaufen lassen. Oder keine Ahnung was.
Andersrum. Ja, also wir haben ja hier auf dem Mischpult hier Knöpfe, um die Schallplattenspieler einzuschalten.
Ja.
Die wir tatsächlich nicht benutzen. Vielleicht hört man uns jetzt auch irgendwie nur auf dem linken oder nur rechten Kanal. Vielleicht drücke ich mal lieber beide wieder. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Wir hören jetzt von Pornophonik Lemmings in Love, der dritte Song vom Album. Und da hat es überhaupt einen Namen? Nee, das heißt dann doch 8-Bit Lagerfeuer heißt das Album.
Genau.
Genau. Und danach machen wir nochmal weiter mit Metadaten und Beispielen aus der Praxis. Bis gleich. Und willkommen zurück zu Def Radio auf Radio Free FM. Unser Thema heute Suchen und Finden mit Hannes am Telefon. Hi, du bist noch da?
Hallo.
Sehr schön. Und Milo im Studio.
Hallo.
Beide sind über die Informatik irgendwie zur Bibliothekswissenschaft gekommen. Beziehungsweise Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Ich habe einen kleinen Nachtrag zu Wikidata. Und zwar habe ich zu diesem Präfix da noch was gefunden. Den Präfix Q. Und zwar sagt hier die Wikipedia, die deutsche Wikipedia zu Wikidata, dass die Wikidata eine Sammlung von Aussagen und Behauptungen ist. Und die Behauptungen haben den Präfix Q.
Okay.
Zum Beispiel hat Berlin die Nummer oder die ID Q64.
Okay.
Und dass jede Behauptung kann beliebig viele Eigenschaften haben, die den Präfix P tragen.
Ah, okay.
Wenn das
diese Eigenschaften sind wahr.
Ich weiß nicht, ob die wahr sein müssen, weil da gab es irgendwie, da wurde nämlich auch in dem CRE ziemlich diskutiert, irgendwie bei Ländern, wo sich Leute nicht einig sind, also die einen behaupten, die Grenze verläuft da, die anderen behaupten
Genau.
da, oder die einen behaupten, dieses Stück Land gehört zu jenem Staat und
die Eigenschaften werden zu dem Zeitpunkt, an dem sie gelesen werden, als wahr vermutet.
Ja.
Oder angenommen oder so.
Ja, auf jeden Fall wollte ich auf diesen Präfix nochmal raus.
Okay.
Ja.
War jetzt gar nicht mal so falsch.
Ja.
Okay.
Genau, wir wollten über Metadaten sprechen als nächstes.
Genau. Metadaten sind Daten über Daten.
Mhm. Ja.
So wie Rekursionen soll man nicht erklären, wenn man Rekursionen nicht, deswegen können auch teilweise Daten zu Metadaten werden oder andersrum. Also je nachdem, das ist nicht so klar, wenn jetzt der Chemiker seine 20 Papers hat, dann sind die Metadaten für den von seinen Papers sind Metadaten. Wenn jetzt aber der Bibliothekswissenschaftler dann da drüber schaut und mit diesen Metadaten was arbeitet, dann werden die ja für den zu Daten.
Mhm.
Also das ist immer so ein bisschen problematisch. Aber wo wir meistens Metadaten benutzen, ist, wenn wir Ressourcen, also PDF-Dateien, Webseiten, Bücher haben und diese beschreiben wollen, dann benutzen wir Metadaten. Und zum Beispiel jetzt in PDF-Dateien oder auch auf Webseiten kann man die in diese Dokumente selber mit einbinden. Gerade bei PDF kann man dann den Titel auszeichnen oder das Inhaltsverzeichnis müsste man auszeichnen können, den Autor und solche Dinge. Und auf Webseiten eben auch, das gibt es Meta-Tag Und dann kann ich unter Name sagen, was für einen Metadaten ich jetzt haben will, und dann unter Content, welchen Wert diese Metadaten haben. Also zum Beispiel Author kann ich auf einen Namen setzen.
Oder ich kann Stichpunkte hinzufügen. Irgendwie so.
Keywords kann man jetzt gerade bei Webseiten machen. Solche Sachen, ja. Oh, da fällt mir eine ganz kurze Abspaltung noch. Was ist der Unterschied zwischen Stichwörtern und Schlagwörtern? Stichwörter sind aus dem Dokument selbst, Schlagwörter nicht. Oder nicht unbedingt.
Okay.
Das heißt, es kann mal nützlich sein. Nur so als Abschweifung.
Ja, okay, ja.
Also Metadaten, Daten über Daten. Oft entweder direkt in dem Dokument selber oder verweisen darauf. Also ich habe nebendran nochmal eine Datei, in der die Metadaten stehen, und da steht dann, diese Metadaten gehören zu dem Dokument XY. Mhm. Und es gibt da ganz viele verschiedene Sachen, wie man das beschreiben kann. Gerade HTML selber hat ja auch ein paar Felder fest eingebaut. Also Author, Description, Keywords sind von HTML. Und dann gibt es aber auch noch andere Schemata, also auch wieder Regelwerke, wie die, welche Werte es gibt und wie die aufgefüllt werden sollen. Und wenn man sonst kein Metadatenschema, noch nie was von gehört hat, gibt es eines, das würde ich sagen, ist ganz nützlich, wenn man das mal gehört hat, weil es ist gebaut worden, um das möglichst minimalste, allumfassendste Metadatenset zu sein. Auf jeden Fall fürs Web. Also vielleicht nicht für alles, aber fürs Web. Mhm. Und das ist das sogenannte Dublin Core Metadata Element Set. Kommt nicht aus Irland, sondern aus Amerika. Da gibt es auch in Dublin.
Ah.
Und da haben sich die Leute getroffen, irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, 93, 95? Nee, früher, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mal kurz nachschauen. Dublin Core.
Dublin Core.
Das wird normalerweise mit DC abgekürzt. Also wenn man bei HTML-Text DC Doppelpunkt findet, dann deutet das auf Dublin Core hin.
Genau. Ich finde jetzt gerade nicht, wann das älteste ist. Nicht so einfach.
Also Dublin Core heißt.
Ja, der Kern. Okay. Es geht ja darum, den Kern von Metadatenschemata zu erfassen.
Okay, und das ist einfach nur eine Beschreibung, welche Elemente es gibt, also welche Metadaten.
Genau, und welche Werte da reingehören. Mhm. Also, dass du weißt, wenn du dc.creator hast, oder dc.creator, je nachdem, dann steht da eine an der Erschaffung des Werkes beteiligte Person. Mhm. Also hauptsächlich beteiligte Person. Es gibt auch noch Contributors, die so ein bisschen was mitgearbeitet haben. Mhm. Und vielleicht ist dazu ganz nützlich, jetzt muss ich kurz suchen. Hier habe ich es. Einfach mal einmal die 15 Sachen gehört zu haben. Mhm. Ich weiß nicht. Also es gibt genau 15 Elemente im Grundset. Es gibt noch Erweiterungen, die möglich sind. Zum Beispiel kann ich manche Sachen spezifizieren noch. Gerade bei Date, also einem Datum, kann ich sagen, Datum Punkt, also Date.created, als das Erschaffungsdatum, dadurch, sonst würde ich da einfach nur 20 Daten stehen haben und wüsste nicht, welche Daten das sind. Aber typisch sind einfach nur die 15 grundlegenden. Es gibt einen Titel, also eigentlich jede Ressource hat einen Titel. Nicht jede, aber die meisten. Es gibt ja auch die Bilder ohne Titel. Dann gibt es Creator, also in erster Linie an der Entstehung beteiligte Personen, wie Autoren,
das können aber schon mehrere sein.
Ja, genau, da kannst du beliebig viele hinhängen. Also das ist die Grundidee von DC, von Dublin Core. Du kannst beliebig viele von diesen Feldern benutzen und beliebig oft jedes Feld. Mhm. Also deswegen geht es auch theoretisch zum Beispiel einen Titel in zwei verschiedenen Sprachen.
Ja, ah, okay.
Dann nimmst du einfach zweimal den Titel und machst halt zwei verschiedene Sprachen, machst vielleicht noch Title. Englisch und Title.German oder sowas. Mhm. Und dann weißt du das. Dann gibt es das Subject, also das Thema. Da kannst du Schlagworte reinpacken, wie das Keyword-Element in HTML. Nur eben, das eine sind Stichworte, das andere Schlagworte. Weiß ich nicht genau, die Übersetzung. Description, da kannst du einfach Freitext beschreiben. Inhalt beschreiben. Publisher, Verleger oder Herausgeber natürlich, Contributor. Zum Beispiel, wenn du ein Buch hast und da sind halt noch 5 Bilder drin und die 5, dann die Leute, die die Bilder gemacht haben, wird es dort vielleicht reinschreiben. Dann Date, irgendein Datum, Type, die Art des Ressourceninhalts, ist es ein Bild, ist es ein Text, Format, in welchem Format liegt es vor, also Text, ZIP-Datei, JPEG-Bild, ein Identifikator, zum Beispiel eine URL, die hoffentlich dann eindeutig ist, eine Quelle, also Source. Diese Website, also diese eine Website gehört zu der Website matu.de. Und deine Lebenslauf-Website gehört zu dieser Website, Source. Dann Sprache, in welche, also Language, Relation, da kannst du irgendwelche Beziehungen machen zu anderen Referenzen, also in deinem Lebenslauf hast du was über die Website der, also über die Universität stehen, also vielleicht doch gibt es eine Beziehung zur Universitätswebsite. Coverage, eine Erstreckung des Ressourceninhalts, ob geografisch, zeitlich oder fachlich. Und dann gibt es noch Rights-Feld, also wo du Rechte hinmachen kannst. Oder sagen kannst, das ist jetzt eine CC-Lizenz oder sowas. Und da hat man sich damals geeinigt, dass das das Minimum ist, um Ressourcen zu beschreiben. Und man hat jetzt vielleicht bemerkt, dass das meiste davon formale Aspekte sind und eigentlich nur Subject und Description inhaltliche Aspekte. Obwohl, nee, Relation und Coverage vielleicht auch. Aber ja, so mal, um es mal gehört zu haben. Und 95 wurde es entwickelt. Okay. Sehe ich gerade noch. Um es gehört zu haben, sieht man vielleicht gerade in Webseiten, ist ganz nützlich, vielleicht auch, wenn man selber eine Website macht, sich das zu überlegen, ob man nicht so ein Schema verwendet.
Du hast jetzt immer Ressourcen gesagt und ich denke, das ist wichtig, da dran zu denken, dass eben hier so ein ganz umfassender Aspekt dran ist. Also du hast gesagt, Ressourcen, minimales Set, das ist eigentlich das, wo man denkt, das passt für Texte, für Bilder, für eigentlich alle Arten von Ressourcen, von Inhalten.
Das kann auch, du hast ein tolles Experiment mit deinem Laserstrahl und ganz toll und was weiß ich, was alles, Hochspannung und so, und da kommen dann deine 10.000 Datenpunkte raus. Und dann beschreibst du dir dein Datenset auch damit. Das ist auch möglich, das ist auch eine Ressource.
Auch dafür soll es geeignet sein.
Genau, das ist die Frage, inwieweit es dann immer benutzt wird und ob das vielleicht zu ungenau ist und sowas. Aber es ist ja gedacht, um das Minimalste zu beschreiben, also die minimalsten nötigen Felder, um theoretisch jede Ressource beschreiben zu können. Nicht nur Artefakte, also nicht nur Dinge, die von Menschen geschaffen wurden, aber vor allem vermutlich. Also du kannst auch deinen Stein, den du gefunden hast, beschreiben, aber vielleicht nicht unbedingt nützlich.
Da wird es dann mit dem Creator halt schwierig.
Genau, dann musst du den halt auch weglassen. Vielleicht, ja. Ja, okay, also Metadaten, soweit noch irgendwelche Fragen?
Puh, jetzt nicht direkt. Im Chat sind auch keine Fragen, aber du hast noch was im Chat gepostet. Was hat es damit auf sich?
Ich habe noch zwei, drei Dinge gepostet, zwei, die man jetzt vielleicht noch sich kurz anschauen könnte, was interessant ist, um zu verstehen, was das für Technologien sind, die man auch beim Suchen in Bibliotheken benutzen kann. Zum einen die gemeinsame Normdatei und dann die Regensburger Verbundklassifikation, einfach zwei Weblinks. Die gemeinsame Normdatei ist eigentlich eine Schlagwortliste, würde ich mal behaupten. Also eine Liste von Benennungen, die für gewisse Dinge benutzt werden sollen. Zum einen für Berufe, für Leute, für Geografiker, lauter solche Dinge. Das waren früher mal verschiedene Schlagwortdateien und die wurden dann zusammengefasst in die gemeinsame Normdatei. Das ist immer noch im Umbau teilweise. Aber das ist ganz nützlich. Manchmal funktioniert das System in der Bibliothek, der OPAC, nicht so hundertprozentig und normalerweise sollte der auf zum Beispiel der Basis der gemeinsamen Normdatei, wenn du einen Begriff eingibst, dann oder eine Benennung eingibst, dann die richtige Benennung rausfinden, also die nach Terminologiekontrolle entschieden wurde. Und manchmal hast du eine falsche Vorstellung oder die anderen haben halt eine andere Vorstellung als du, das ist vielleicht besser ausgedrückt. Und deswegen nimmst du eine andere Benennung und kommst dann nicht bei dem Begriff raus, den du haben willst. Und dann funktioniert die Suche natürlich nicht. Und dann kann es manchmal nützlich sein, wenn man vielleicht dann zum Beispiel in der GND nachschaut, wie, oder welchen Autor meine ich jetzt genau? Das ist immer ganz nützlich. Mhm. Wenn es jetzt den Peter Müller gibt, nehmen wir mal als blödes Beispiel, welchen von diesen meine ich jetzt? Dann sollten die, wenn sie eine gewisse Anzahl von Publikationen hatten, sollten alle diese Peter Müllers in der Normdatei auftauchen. Und dann kannst du dir den richtigen aussuchen und weißt, wie du den beschreiben sollst, zum Beispiel mit Lebensdaten. Hm. Und ich glaube, mehr müsste man dazu nicht sagen.
Ja, ich denke, man muss schon eins dazu sagen, und zwar, dass das in der Wikipedia auch benutzt wird.
Genau, also, das ist richtig gut.
Wenn man auf Personenseite geht, dann findet man das eigentlich immer am Ende der Seite GND-Doppelpunkt und dann irgendeine ID, dass sie dann auf tatsächlich die Person verweist.
Da gibt es auch noch die VIAF-Links, die sind ein bisschen komisch, das ist das sogenannte Virtual irgendwas International Authority File oder sowas, also wo theoretisch von allen internationalen solchen Standardwerken wie der GND, wo die zusammengeführt werden, wo ich dann nach einer Person suchen kann und dann weiß, wenn ich in der Library of Congress suchen will, in Amerika oder in Großbritannien in der Bibliothek, dann suche ich nach dieser Beschreibung oder nach dieser Ansetzungsform, nennt man das. Also da schreibe ich das rein, wenn ich den Autor haben will.
Also das ist international, weil die GND ist ja nur was Deutsches oder zumindest deutschsprachig.
Genau. Das muss man immer berücksichtigen, dass es dann nur teilweise Annäherungen gibt und auch die VIA funktioniert nicht immer so gut. Was da auch manchmal interessant ist, ist dann die Library of Congress Authority Data. Die stehen da normalerweise auch unten. Mhm. Das ist dann, die schreiben das ein bisschen anders auf, aber ja, das wird nach und nach in die Richtung, wie die das aufschreiben, angepasst werden bei uns in Deutschland, weil wir ja auf RDA umsteigen und dann wird da vieles aus Amerika übernommen. Was nicht unbedingt immer hundertprozentig toll ist, aber ja.
Okay. Ja, ich glaube, Milo musste irgendwann demnächst gehen, oder?
Ja, mir ist eingefallen, ich muss dringend mein Bücherregal daheim sortieren und ordnen. Und wegen dem werde ich mich jetzt hier verabschieden.
Ja.
Bis dann. Diskutiert noch schön weiter, die 10 Minuten.
Ja, genau.
Genau, ein paar Minuten haben wir noch. Wir sagen Tschüss zu Milo. Ja, so, was haben wir jetzt noch? Du wolltest...
Noch ein bisschen um die RVK vielleicht noch.
Mhm, RVK ist diese
die Regensburger Verbundklassifikation. Mhm. Und viele wissenschaftliche Bibliotheken in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, nicht alle, aber viele, werden nach der sortiert und dann auch aufgestellt. Das heißt, da steht dann am Bücherregal irgendwie eine Nummer AN63 oder 687 oder QR irgendwas.
Ja, da dann, haben wir das Q wieder.
Ja, das ist aber ein anderes Q. Und dann ist es natürlich nützlich, wenn ich weiß, da steht diese Nummer, was soll das denn eigentlich? Das ist eine Klassifikation, das heißt, jedes Buch bekommt genau eine solche Nummer. Und wenn man die mal anschaut, die RVK, dann können wir hier natürlich tolle Sachen hier drin suchen. Mhm. Und es gibt halt, also sie ist auf der ersten Ebene alphabetisch von A bis Z aufgeteilt. Aber es ist nicht so hundertprozentig. Also die RVK ist eine der weit verbreitetsten, aber schrecklichsten Klassifikationen, die es gibt, meiner Meinung nach. Mhm. Weil während in dem einen Fachbereich sortiert wird, zum Beispiel in der Informatik, entscheiden wir, ob es Zeitschriften sind oder allgemeine Sachen für die Ausbildung, aber nur, oder ob es Enzyklopädien sind oder ob es Monographien sind, wird woanders schon nach Inhalt entschieden. Zum Beispiel jetzt in der Romanistik wird dann auch wieder komisch gemacht, da wird dann auch Zeitschriften ausgeklammert, komischerweise, aber dann geht es zum Beispiel um romanische Sprachen, französische Sprache und so weiter. Also da wird dann gleich nach Sprachen sortiert und beim einen wird nach Publikationstyp sortiert und das ist ein bisschen undurchsichtig, vor allem weil die alle, also jeder Fachbereich wird unabhängig von den anderen weiterentwickelt. Mhm. Und dadurch kann es dann manchmal sehr unübersichtlich werden. Aber es kann schon mal nützlich sein, gerade wenn ich die Klassifikationsnummer habe, Also da steht irgendwie IW 1217. Dann kann ich jetzt in der RVK nachschauen und dann weiß ich, das wird irgendwas mit sardischen Sprachen und sardischer Literatur sein.
Also ich sehe jetzt hier I, das steht für Romanistik.
Genau.
IW, genau, das ist sardische Sprache und Literatur.
Genau, und dann weiß ich, okay, das steht in dem Regal. Normalerweise steht auch irgendwo nochmal am Regalrücken sozusagen, an der kurzen Seite des Regals, welche Fachbereiche jetzt da drin stehen, oder es gibt einen Plan, in dem steht, hier ist die Informatik und hier ist das andere. Mhm. Hier ist die Mathematik und so. Aber es ist trotzdem ganz nützlich, vor allem, weil das auch auf dem Buch stehen sollte.
Mhm.
Also, normalerweise.
Ja, also die Ulmer Uni-Bibliothek hat das ja, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Da steht dann immer dran, hier.
Ja, die meisten Sachen in der Uni-Bib sind dann eben ST für Informatiker, weil das sind Informatik-Monografien. Also irgendwelche Bücher. Außer es sind natürlich nur reine Ausbildungswerke. Dann wäre es als SR. Aber das gibt es, glaube ich, selten hinter Informatik.
Hin und wieder gibt es, glaube ich, schon.
Ja.
Also es gibt irgendwie, weiß nicht.
Ja, aber hier geht es um Adressverzeichnis, Bibliografien oder Ausbildung, Studienführer. Also Studienführer, weiß ich nicht, wie viele es da gibt, aber die wären dann halt unter SR.
Okay.
Das ist ganz nützlich, das mal gesehen zu haben, weil eben viele, nicht alle, aber ein großer Teil, die benutzen. Und das andere wäre eben die Duodecimal Classification noch, habe ich ja schon mal angesprochen, eben mehrere Ziffern von 0 bis 9 und jede Stufe, wo noch eine neue Ziffer dazukommt, ist eine Hierarchiestufe tiefer.
Mhm.
Und dann gibt es noch was, kann man sich vielleicht mal anschauen, wenn man mal einen Thesaurus sehen will. Das ist der erste, einzige, den ich so auf die Schnelle gefunden habe, der einfach so benutzbar war von außerhalb, ohne jetzt irgendwie Geld zahlen zu müssen oder sowas. Den Infodata-Thesaurus, da geht es um Informationswissenschaft. Und da sieht man mal, wie es möglich sein könnte, wenn ich jetzt, was könnte man dann suchen? Suchen wir nach Informationstheorie. Nehmen wir mal Informationstheorie. Dann kann ich mir jetzt anzeigen lassen, in welche Begriffe in der Nähe stehen, alphabetisch. Und ich kann mir anschauen, welche Begriffe ich stattdessen benutzen sollte oder wofür ich es benutzen soll. Zum Beispiel sehe ich hier gerade Informationstheorie. Habe ich zufälligerweise gewählt, das ist selbst schon ein sogenannter Deskriptor, das heißt, es ist ein Begriff, den ich benutzen soll.
Mhm.
Also ist es vielleicht ein schlechtes Beispiel hier.
Diese
Informationsflut. Mhm. Kann man sich nachher nach der Sendung mal reinschauen. Ja. Informationsflut steht jetzt drin. Benutze für Informationsexplosion, Informationslawine, Literaturflut. Und ein Unterbegriff davon ist es ist ein Unterbegriff von Filterung. So. Nee. Unterbegriff ist ein, Filterung ist ein Unterbegriff. So. Das heißt, ich weiß jetzt, okay, es gibt eine Informationsflut. Wenn ich das genauer gehen will, dann würde ich vielleicht Filterung nehmen. Wenn es gerade darum geht, Informationsflut zu filtern, dann würde ich den vielleicht mal anschauen. Ah, okay, den kann man benutzen. Und ich kann natürlich auch schauen, Informationsexplosion, Lawine und Literaturflut soll ich nicht benutzen.
Mhm.
Das ist immer ganz nützlich zu wissen, das, weil die, die man nicht benutzt, gleichzeitig ja Synonyme sein sollten und das dann näher beschreiben.
Ja.
Und es gibt dann natürlich noch benutzte Synonym, also BS, oder wie ich es mir besser in Gedanken merke, ist benutze stattdessen.
Ja,
also benutze
okay.
Für, benutze stattdessen. Oberbegriff und Unterbegriff sind die typischen Sachen in einem Thesaurus.
Mhm.
Einer von meinen Profs meint, das wäre kein Thesaurus, sondern nur eine Schlagwortliste, aber also diese Infodata jetzt, das kommt immer drauf an, je mehr Strukturierung drin ist, desto eher ist ein Thesaurus.
Okay.
Da gibt es wilde Unterschiede. Nur einfach mal so grob, um das gesehen zu haben.
Ja, super. Ja, unsere Zeit ist leider praktisch um.
Ich habe es gerade auch gesehen.
Ja, wir haben jetzt noch nicht ganz zwei Minuten. Ja, willst du noch ganz dringend irgendwas ganz schnell loswerden?
Eigentlich nicht.
Sehr schön. Nee, vielen, vielen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast heute. War ein bisschen knapp mit der Organisation. Hat mich auch sehr gefreut, dass du mal wieder im Radio warst.
Ja, gerne. Machen wir mal wieder übers Telefon.
Würde ich jetzt ganz gut. Fände ich super. Akku hat auch durchgehalten.
Genau.
Und dann vielleicht sehen wir uns mal, falls du irgendwann mal in Ulm bist.
Ja, genau.
Und ansonsten machen wir irgendwann mal wieder eine Sendung gemeinsam. Wir hören jetzt auf mit nochmal einem Song von Ponophonik, beziehungsweise dann geht's gleich weiter mit der nächsten Sendung. Bis zum nächsten Mal bei Radio Free FM mit der Sendung Def Radio.
Tschüss.
Tschüss Hannes, ich bin Matu. Bis dann.